Grüß Gott, moin moin und Aloha.
Alles vereint in wenigen Stunden.
Alles vereint in wenigen Stunden. Ja, hallo, es ist auch nicht mehr Dienstag.
Nee.
Aber es ist trotzdem wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Wir haben uns ja bemüht.
Wir haben schon was an einem Dienstag aufgenommen. Dienstagmorgen sogar unserer Zeit.
Genau, wir wollten eigentlich am Dienstag starten. Wir haben in San Francisco begonnen, eine Podcast-Aufnahme zu machen vor der Golden Gate Bridge, hatten dabei auch die Kamera aufgebaut, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, weil die Brücke weg war.
Es war so neblig und ja, ich weiß nicht, wie es sonst, du hast es ja schon 22 Mal vorher erlebt. Ich nur letztes Jahr, da war es ein wunderschöner Sonnenaufgang.
Ja.
Jetzt habe ich auch mal beides gesehen, aber für eine Aufnahme und auch fürs Wohlbefinden in Bezug auf die Temperatur, was nicht gerade aufgegangen.
Genau, es war neblig, es war kalt und wir waren auch nicht sonderlich frisch. Von daher haben wir uns vertagt, wollten das dann im Flugzeug nachholen. Das hat auch nicht geklappt, weil A laut und B leise. Das Flugzeug war laut, die Leute rundherum leise, weil schlafend. Da wollten wir auch nicht quatschen. Und jetzt sitzen wir hier in München. Wir haben nochmal Zwischenaufenthalt. Für euch geht es gleich weiter nach Hamburg. Ihr habt 3 Stunden und Silke und ich, wir sitzen hier noch 6 Stunden. Fliegen dann weiter nach Münster, Osnabrück. Und von daher sitzen wir jetzt hier und reden über das, was wir erlebt haben in den letzten 2 Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal gemeldet haben.
Genau, es waren ja aufregende 2 Wochen. Es ist viel passiert und wir hatten ja auch auf allen Kanälen, die wir so bespielen, so viel Output, dass wir uns gedacht haben, letzte Woche Dienstag haben wir es auch einfach nicht geschafft. Das war von der Rennwoche für uns der Tag mit den meisten Terminen, würde ich sagen. Und ja, auch mit der größten Spannweite. Morgens ganz früh ging schon los, bis abends raus. Also da hatten wir eigentlich gar nicht die Möglichkeit. Und jetzt an dem Dienstag haben wir es quasi durch den Flug verpasst und holen es einen Tag später jetzt nach. Aber deswegen, ein bisschen improvisieren mussten wir in der spannenden Zeit. Aber und muss man irgendwie jetzt mal sagen, nicht mal an einem Dienstag, aber ich glaube, da stehen auch alle irgendwie drüber.
Genau. Es ist viel passiert. In der Zwischenzeit zwischen dem Rennen haben wir kaum geschlafen. Dafür sind 164 Seiten Triathlon Special inzwischen im Druck. Und ja, da steht dann alles drin, was geschrieben wird. Und über alles, was noch zu besprechen ist, reden wir jetzt. Ironman Hawaii 2019. Es war großartig.
Ja,
nicht nur sportlich, finde ich.
Nee, auch mit dem ganzen Drumherum. Also das ist ja auch so, dass Schöne, was wir dann noch so dazu beitragen können, weil das Rennen haben sicherlich viele gesehen. Wir werden es natürlich trotzdem analysieren, deswegen machen wir das ja. Aber wir haben ja auch die ganzen anderen Perspektiven wahrgenommen in Bezug auf, ich habe beispielsweise die Interviews geführt, habe da die Athleten vorher erlebt, nachher erlebt. Du warst bei den Rennen oder beim Rennen auf dem Motorrad unterwegs, hast sowohl Frauenrennen, Männerrennen begleitet, live warst dabei auf dem Highway, hast die ein oder andere spannende Szene sicherlich dann hautnah miterlebt. Wir haben dich auch aus dem Pressezentrum wieder auf dem Motorrad gesehen, hast bestimmt auch wieder die ein oder andere Nachricht bekommen, du warst im Fernsehen.
Ich bin sogar erwähnt worden, ja. Dirk Froberg hat wohl gesagt, der Motorradfahrer muss da weg wegen Stinken. Heute hätte er recht.
Ja, nee, genau, deswegen da wahrscheinlich so ein bisschen die eine oder andere Anekdote von uns beiden noch dazu oder die kleine Randgeschichte. Ja, womit wollen wir loslegen? Wollen wir noch ein bisschen was, ich glaube, was so Vorlauf und so angeht bei den Rennen, haben wir ja in der Vorberichterstattung eigentlich viel gemacht. Ich glaube, wir können das so ein bisschen verbinden, wenn wir durch die Rennverläufe durchgehen. Womit wollen wir starten?
Womit starten wir? Mit dem Schwimmen.
Ja, machen wir es chronologisch mit dem ersten Start, das wäre dann der Männerstart, oder machen wir Ladies First?
Machen wir Ladies First. Alles ein klar. Besonderes Ereignis, der erste Sieg der deutschen Frauen in Kailua Kona.
Ja, das hätte man im Vorfeld sicherlich nicht erwartet. Entschuldigung, heute bin ich der hustet. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, von daher, ich höre mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen so an, aber ich würde sagen, beim Schwimmen, was war so die erste kleine Überraschung?
Die erste kleine Überraschung war, dass wir den Start verpasst haben. Ich war nämlich draußen auf dem Boot.
Das ist die erste Anekdote.
Wir waren mit den Männern unterwegs und dann hieß es immer, wir müssen zurück zu den Frauen. Und dann ist dieses Presseboot mit, 10 Fotografen und einem erfahrenen Kapitän, der immerhin zum 21. Mal dabei war, ich zum 22. Mal, zurückgefahren zum Start. Und wir haben gesagt, wo sind die Frauen denn? Bis irgendwer sagte, ja, die schwimmen da hinten schon.
Ihr habt ihn vom Boot verpasst, wir haben ihn zum Glück mitbekommen, aber haben dann natürlich auch nach wenigen 100 Metern nichts mehr gesehen, zumindest live. Wir standen am Pier.
Das haben auch alle anderen Teilnehmerinnen, nicht von Lucy Charles. Die war nämlich wieder auf und davon.
Genau,
ganz alleine am Anfang.
Genau, deswegen meinte ich gerade, die erste kleine Überraschung war für mich tatsächlich, es war ja ein ähnliches Bild oder war eigentlich das gleiche Bild wie 2017, als Lucy Charles und Lauren Brandon auch schon weggeschwommen sind. Ja, hat sich jetzt wiederholt. War vielleicht nicht ganz mit zu rechnen. Also sind bestimmt viele von ausgegangen, dass Lucy Charles davor hatte, alleine irgendwie wegzuschwimmen. Hätte ich vorher eigentlich auch gedacht. Aber ja, hat Lauren Brandon smart gemacht, also einfach immer dran geblieben, keine Führungsarbeit geleistet, hinterher geschwommen.
Ja.
Und ja, dann zu zweit, das war ja auch eher so eine Sache, jedem war dann wahrscheinlich klar, das hält auf dem Rad nicht lang, so ist es dann auch gekommen. Aber gut, beim Schwimmen war es so das erwartbare Bild, zumindest von Lucy Charles, aber dann als Zweiergruppe. Ja, und dahinter in der ersten Verfolgergruppe unter anderem auch Anna Haug.
Ja, das war eine sehr, sehr große Überraschung für mich. Ja, man sieht dann ja nicht mehr viel. Ja, wir sind dann noch ein Stück mitgefahren mit der Frauenspitze und dann zurück auf den Pier. Ja, und von da sieht man ja nichts vom Schwimmen, sondern wartet, was passiert, wenn die Athletinnen aus dem Wasser kommen. Und Anna Haug war ganz vorne mit dabei,
ja, wenn man
von den Ausnahmeschwimmerinnen absieht.
Wir haben ja danach auch in der letzten Kona Daily Show mit Dan Lorang gesprochen, der dann auch gesagt hat, er war da, er hat schon nach dem Schwimmen direkt die Entschlossenheit bei Anne gesehen und gesehen, sie ist gut drauf und das wird was. Und das hat sie auch im Nachhinein dann in den Interviews bestätigt, also dass sie sich da gut gefühlt hat, dass sie auf dem letzten Stück der Schwimmstrecke gesehen hat, okay, Daniela Rief ist bei ihr, hat sie zur Seite beim Atmen gesehen, hat dann gedacht, okay, die lasse ich jetzt auch nicht mehr weg, aber dann bin ich hier wahrscheinlich auch nicht so schlecht dabei. Meinte auch, dass sie sich dementsprechend gefühlt hat, also war alles wirklich solide. Und ja, also das war schon mal ein entsprechender Start in den Tag, der natürlich auch für den Rennverlauf irgendwie wichtig war, ne? Also wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, es wird immer wichtiger, dass man da vorne mit dabei ist. Das Männerrennen hat es gezeigt, kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber wenn sowas dann halt passiert, dass die Spitzengruppe vorn mal so gut arbeitet, dass dann auch richtig starke Radfahrer oder dann bei den Frauen Radfahrerinnen nicht mehr rankommen, dann bleibt eigentlich nur die Option, vorher dafür zu sorgen, dass man mit dabei ist. Und das hat Anna Haug gemacht und das war sicherlich von der Taktik her etwas, was für sie Gold wert war, dass sie da auf dem Rad nicht noch extra Körner investieren musste, im schlimmsten Fall da allein irgendwo ranzufahren, sondern dass sie gleich von Anfang an mit dabei war.
Ja, ja.
Ja.
Ja, was waren sonst die Überraschungen beim Schwimmen? Daniela Rief
war eigentlich in der ersten großen Gruppe. Ja. Also da neben der kompletten Leistung, die definitiv eine große Überraschung war, war das Schwimmen ja noch so, dass man gesagt hat, okay, davon war jetzt von diesem letztendlich schwachen Tag, der ja auch dann auf einen Infekt oder auf Krankheit zurückzuführen, ist noch nichts zu sehen. Also das ist ja die Gruppe, in der sie sonst auch immer ist, in der ersten großen Gruppe dabei. Solide Schwimmen, da war erstmal nichts davon zu erkennen, aber die meisten hätten sicherlich gedacht, okay, die ist jetzt dabei, wechselt und fährt dann allen davon,
ja, ja.
Und nimmt dann erstmal alleine die Verfolgung auf das Duo an der Spitze auf. So ist es dann nicht gekommen, eher ganz anders, aber vielleicht noch zu den deutschen Athleten, also Laura Philipp, Daniela Bleimehl, beide so ein bisschen unter ihren Verhältnissen geblieben beim Radfahren. Ja, beim Schwimmen natürlich. Beim Radfahren haben sie es dann aber zusammen ausgemerzt. Also das
zusammen, ja. Das war für mich so ein bisschen Erinnerung ans letzte Jahr. Man fuhr von hinten ran und sah zwei Blaue. In dem Falle nicht Dreiz und Lange,
ja,
sondern Bleimehl und Philipp.
Ja, genau. Also Laura Philipp hat danach im Interview auch gesagt, die Gruppe, die vor ihr geschwommen ist, das wäre eigentlich die gewesen, die sie gerne erwischt hätte. Hat kein optimales Schwimmen gehabt. Aber als man dann auch im Tracker das verfolgt hat, in den Live-Bildern waren sie dann ja erstmal dementsprechend nicht zu sehen, dann hat man schon gesehen, Laura Philipp war diejenige, die erstmal das höchste Tempo angeschlagen hat und Daniela Bleimehl direkt dahinter, haben sich dann beide gefunden, sind zusammen nach vorn gefahren. Von daher, ja, manchmal kann es dann so auch klappen. Also das, was ich gerade meinte, dass man beim Schwimmen vorn dabei sein muss, ist natürlich immer das Optimum. Aber dafür muss man, also um so eine große Lücke zuzufahren, müssen gleich mal gucken, wie viel das letztendlich war. Aber es waren ja schon, ich glaube, es war schon im Rahmen von, zumindest auf die Verfolgergruppe, waren das schon nochmal irgendwie 2-3 Minuten. Muss man auch erstmal rankommen. Und die hatten ja auch schon irgendwie 5 Minuten Rückstand auf die Spitze. Also das war schon ordentlich. Aber ja, also das waren wieder die deutschen Überbikerinnen in dem Fall.
Ja, ja, ja. Was man an der Stelle festhalten kann, es war ein faires Damenrennen. Der Startabstand 5 Minuten nach den Männern. Die Damen sind auch trotz Lucy Charles nicht ganz so schnell geschwommen wie die Männer in der Spitze. Das heißt, sie haben ihr eigenes Rennen dann gemacht.
Ja, ne? Das ist ja bei den Damen auch dadurch, dass das Startfeld kleiner ist. Ich gucke hier gerade nochmal die Abstände an. Es ist natürlich bei einem WM-Rennen nochmal anders, also da gibt es diese großen Gruppen, einfach weil die Leistungsdichte da höher ist, und wir haben ja auch häufiger schon drüber gesprochen, bei anderen Rennen ist es ja teilweise so, und das hat Anne Haug ja auch gesagt, glaube ich, vor dem Rennen im Interview, das ist die Renndynamik ist eine ganz andere, weil man beim Schwimmen einfach auch mal allein sein kann, weil das Feld nicht so groß ist und die Leistungsdichte nicht so hoch ist, dass man da überhaupt diese Dynamik hat. Das geht dann direkt am Start los. Also es kann dann halt echt sein, und das ist dann wirklich nur bei den Frauen so, bei den Männern gibt es dieses Szenario eigentlich nicht, da gibt es immer eine Gruppenbildung, weil viel mehr Starter sind meistens und die Leistungsdichte auch insgesamt dann höher ist. Da kann es aber dann sein, dass die Frauen sonst bei anderen Rennen vom Startschuss ihr eigenes Rennen machen müssen.
Ja.
Und da weiß man halt, das wird auf Hawaii nicht der Fall sein. Oder wenn es dann so kommt, dann ist man ziemlich weit hinten und dann hat man eigentlich erstmal schlechte Karten. Von daher, das ist glaube ich auch so ein bisschen der große Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass die Frauen sich das ganze Jahr über, klar, man könnte sich große Rennen wie in Frankfurt suchen, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das so simulieren kann, bei einem EM-Rennen beispielsweise noch relativ groß, aber bei anderen Veranstaltungen, da muss man sich dann echt komplett umstellen. Also das ist dann, da ist Hawaii dann wirklich nochmal was ganz anderes, während bei den Männern das ja gang und gäbe ist, das ist zumindest so von der Renndynamik, ganz egal, welche Namen da jetzt dabei sind und wie hoch die absolute Leistungsfähigkeit ist. Aber von der Struktur des Rennens, sage ich mal, ändert sich da nicht groß was. Bei den Frauen, die haben sowas quasi nur einmal im Jahr.
Ja.
Maximal vielleicht ein zweites Mal, wenn irgendwie Frankfurt oder so extrem gut besetzt ist oder mal rot oder so. Aber in dem Ausmaß gibt es das halt nur ein einziges Mal für die Frauen im Jahr. Ja, genau, ich habe nochmal geguckt hier. 5 Minuten Vorsprung hatten Lucy Charles und Lauren Brandon vor der Spitzengruppe, wo unter anderem, wir haben jetzt Anna Haug und Daniela Rief nur angesprochen, Carrie Lester, Imogen Simmons, Sarah Crawley mit dabei waren. Und dann, jetzt ist der Tracker wieder gerade ans Ende gesprungen. Genau, dahinter Laura Philipp an Position 15, exakt 10 Minuten hinter der Spitze zurück, Daniela Bleimel kurz dahinter, also nur wenige Sekunden, 3 Sekunden, Position 18, also ja, 10 Minuten und 10 Minuten 3, wenn man es genau nehmen will, muss man ja schon sagen, eingeschenkt bekommen. Das ist bei absoluten Schwimmzeiten von 59 Minuten, ganz knapp über 59 Minuten, ja, sicherlich nicht das, was sie sich erhofft haben. Nee. Also die Schwimmzeiten waren insgesamt alle ein bisschen langsamer, das ist so, das kann man sowohl bei den Age-Groupern, die zum Beispiel im Vorjahr gestartet sind, sehen, bei den Profimännern auch.
Auch im Verhältnis zum Hoalas.
Genau, wollte ich auch gerade sagen, genau. Da hat man die Vergleiche auch. Also von daher, das muss man halt so ein bisschen relativieren, aber selbst wenn man die absolute Zeit nicht nimmt, sondern einfach nur den Abstand zur Spitze, ist natürlich 10 Minuten schon eine richtige Packung und 5 Minuten zur Spitze, also zur ersten großen Gruppe halt auch.
Ja.
Also dann 5 Minuten erstmal zu den ersten Verfolgern aufzufahren und dann nochmal quasi 5 Minuten bis an die Spitze des Rennens, das ist schon. Ja, da muss man eigentlich sagen, wenn sowas bei den Männern passiert, hat man eigentlich gar keine Gelegenheit mehr, da die Spitze zu sehen. Jetzt waren es ja bei den Männern auch, war es ja viel weniger Rückstand und es kam dieses Jahr trotzdem nicht dazu, aber da gehen wir dann später genau drauf ein.
Ja,
das war die Ausgangslage beim Radfahren. Und dann die große Überraschung, Daniela Rief kommt nicht näher. Haben sich erstmal alle gefragt, was da los ist. Wie hast du das denn auf dem Motorrad wahrgenommen? Du hast ja wahrscheinlich in der Phase auch Bilder von ihr gemacht. Hast du überhaupt mitbekommen, dass da nichts passiert oder war das gar nicht so erkenntlich?
Für mich war ja jede einzelne Athletin, die ich gesehen habe, ein Überraschungsmoment. Ich saß ja rückwärts auf dem Motorrad. Ja. Das heißt, wir sind immer von hinten aufgefahren. Es ist schwierig, sich mit Helm und Kamera so weit umzudrehen auf dem Motorrad, dass man irgendwie sieht, was da passiert. Ich musste immer meinen Fahrer fragen. Ein Münchner, wo wir hier gerade in München sitzen am Flughafen. Der Robert Stahler ist ja mein Fahrer, der ist in München geboren, mit 4 Jahren dann irgendwie in die USA ausgewandert mit seinen Eltern und lebt jetzt auf Hawaii. Mhm. Selbst Fotograf, ja, das war sehr praktisch, weil er wusste so ungefähr, wie Perspektiven sein müssen und so. Aber wir sind rückwärts gefahren. Das erste, was ich gesehen habe, oh, es ist bedeckt. Und das zweite, es ist windstill. Und da habe ich gedacht, Mann, das kann ja wieder schnell werden heute, weil es sind ähnliche Bedingungen wie im Jahr davor, wo ja schon alle gesagt haben, besser geht es nicht von den Bedingungen. Der Wind kam dann später, aber Daniela Rief sah nicht glücklich aus, das konnte man wohl sehen. Ja, also das ist der Vorteil am Rückwärtssitzen, man kann den Athleten länger ins Gesicht gucken direkt. Ja. Die sah nicht glücklich aus, so im Verhältnis zu den anderen. Man wusste schon, das dauert, und so richtig offensichtlich wurde es für mich dann, als wir oben in Hawi waren. Ja, also ich habe immer so meine Zwischenstopps auf der Strecke. Ich mache immer einen Stopp mitten in der Lava, wo ich die Radler alle von der Seite fotografieren kann. Das ist manchmal recht stressig, wenn die Gruppe groß und kompakt ist. Dieses Jahr ging es im Vergleich zu den Vorjahren. Also es gab schon größere, engere Gruppen als jetzt, vor allen Dingen bei den Männern. Und wie gesagt, dann müssen wir erstmal Land gewinnen. Ja, das ist ja alles sehr reguliert, wie wir überhaupt an die Athleten ran dürfen. Da fahren Regulators mit. Ja, also das sind keine, sind das Kampfrichter? Nee, eigentlich sind es eher unsere Kampfrichter. Ja, also die haben nichts mit dem Renngeschehen zu tun, sondern die sorgen dafür, dass wir Fotografen und Kameraleute nicht zu dicht und zu lang bei einzelnen Athleten fahren, damit das alles reguliert ist, damit jeder von uns eine faire Chance bekommt auf gleich viel Bilder,
ja.
Aber damit wir auch keinen Einfluss auf das Renngeschehen nehmen. Das ist gerade auf dem Kurs sehr wichtig, weil bei diesen langen Geraden, es gab früher immer die Gerüchte, dass die Amerikaner bevorzugt werden von Organisationsautos, Motorrädern, die da mitfahren. Also es geht alles sehr fair zur Sache. Das heißt, wenn wir dann unsere Chance haben, haben wir 30 Sekunden pro Athlet, unsere Bilder zu machen, dann müssen wir wieder Land gewinnen. Und ich bin dann weit vorgefahren zu den Männern wieder und oben in Harvey habe ich die Frauen dann zum nächsten Mal gesehen und habe da eigentlich dann wieder Rief erwartet und die kamen und kamen und kamen nicht. Ja.
Das heißt, du warst auf der Strecke gar nicht so informiert, dass du irgendwie bei deinen Stopps, du guckst ja nicht in den Tracker rein, um so einen Überblick
zu haben. Manchmal schon, um zu gucken, lohnt es sich noch auf den oder die zu warten oder verpasse ich dadurch die Chance aufzuholen wieder zur Spitze. Also es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit mit der Spitze mitfahren, wie schon erklärt gerade. Aber bei den Frauen hatte ich, wie gesagt, dann diese große Lücke. Also ich habe die alle vorbeifahren lassen in der Lava, um sie zu fotografieren, inklusive Daniela Rief. Und dann haben wir sie von hinten wieder one by one aufgeholt. Und dann mussten wir aber zur Männerspitze vor. Und du hast erwähnt, wie groß der Rückstand im Frauenfeld schon war, plus die 5 Minuten, die Männer weg waren, plus das, was die Männer schneller fahren. Also da muss man schon dann ordentlich Gas geben auf dem Highway, was auf der Strecke ja zum Glück geht. Aber da verpasst du natürlich einen Teil des Geschehens bei den Frauen und hast dann erst wieder einen Einblick oben in Harvey. Und da oben zeigt sich dann ja schon, weil da ja auch ein langes Gegenwindstück mit heftigem Gegenwind dahinter lag, wo so die Leistungsfähigkeiten verteilt sind. Und wenn dann Daniela Rief nicht da ist, ich habe in dem Moment gedacht, sie hatte eine Panne.
Okay, ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, liegt ja auch eigentlich auf der Hand. Also das war ja... Ich sag immer, spaßeshalber, die sicherste Ausdauersportwette ist immer, Eliud Kipchoge gewinnt den Marathon und die zweite ist, Daniela Rief gewinnt ein Ironman-Rennen.
Ja, also das ist ja 5 Wochen vorher Nizza eine Klasse für sich.
Ja, die ganze Saison. Sie hat ja wirklich nichts verloren und auch nicht nur irgendwie... Ich habe ja vorher in der Vorschau auch geschrieben, wenn sie mal Schwäche gezeigt hat dieses Jahr so ein bisschen, dann war es beim Laufen. Also bei ihren Langdistanzen vorher, sie hat ja Texas und Klagenfurt gemacht, auch nicht unter 3 Stunden gelaufen. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, musste sie auch nie. Also sie hatte immer so viel Vorsprung, dass man dann auch nicht genau weiß, macht sie das für sich? Soll sie da dann auch durchlaufen? Wie sind die Anweisungen vom Coach? Nimmt man sich da zurück, um dann auch die Regeneration, also ist halt was anderes, wenn man 42 durchdrücken muss bis zum Ende oder ab 30 dann Eingang zurückschaltet. Deswegen war das auch nicht so ganz ersichtlich, wie sie im Laufen drauf ist. Aber zum Beispiel Alpe d'Huez, beim Alpe d'Huez Triathlon hat sie ja die Langdistanz gemacht und ist da den Anstieg, hat beim Anstieg wieder Männer überholt, die sie vorher überholt haben, schon hat sie wieder eingeholt. Also wirklich so dominant, dass man echt sagen muss, es war wirklich zu erwarten, dass sie auf dem Rad wieder eine Viertelstunde schneller fährt als viele direkte Konkurrenten. Vielleicht nicht als die radstarken Konkurrenten, wie zum Beispiel Laura Philipp, von der man ja weiß, dass sie durch ihre Laufverletzung auch nochmal mehr im Radfahren gemacht hat und ja eh schon auf dem Rad wirklich eine Granate ist, Daniela Bleimel auch, aber so die, wo man gesagt hätte, die so für den erweiterten Favoritenkreis in Frage kommen, da hätte man schon gedacht, das wären mindestens 10 Minuten. Ja, und wenn dann bis Harvey nichts passiert, dann kann man auch nicht mehr von Taktik oder so sprechen. Das war so witzig im Livestream bei Ironman, wo dann gefragt wurde, ja, hält sie sich jetzt zurück und so, ist das noch ein bisschen Taktik? Und das war dann so schon fast auf der Hälfte vom Radfahren, wo ich mir so dachte, welche Taktik soll das denn sein?
Ja.
Von der Taktik habe ich noch nie gehört, das ist eine komische Taktik.
Ich glaube, da kommt dann so langsam der Faktor Tagesform, den man bewerten muss, ja, weil... Also ich habe den Eindruck, würde diese Weltmeisterschaft in München oder Hamburg stattfinden, dann wäre es sie wesentlich besser vorhersagbar.
Ja, aber auf jeden Fall.
Bei Hawaii, du hast diese lange Anreise.
Da können wir vielleicht nach den beiden Rennen auch nochmal zu sprechen kommen, was das Rennen an sich ausmacht, weil die Dropout-Quote zum Beispiel ist ja auch relativ hoch. Jetzt kommt noch dazu, viele Athleten hatten jetzt dieses Jahr, warum auch immer, mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gesundheitlichen Problemen.
Ja.
Das muss man jetzt bei Daniela Rief auch nochmal sagen. Wir sprechen ja, oder muss man von Anfang an, so fair muss man ja sein, wir sprechen ja jetzt nicht nur darüber, dass sie ein schlechtes Rennen gemacht hat, sondern dass sie halt auch letztendlich, ich glaube, sie hatte gesagt, so Magen-Darm, in die Richtung ging das dann schon wenige Tage vorher. war ja offen, also war ja nicht so schlimm, dass ein Start gefährdet gewesen wäre, aber jeder, der das schon mal hatte und das irgendwie 3 Tage vorher und das hat sich dann nach einem Tag erledigt. Man fühlt sich dann wieder ganz gut irgendwie nach 1,5 Tagen, aber das hinterlässt ja Spuren.
Ja, ja.
Also sowohl was irgendwie zum Beispiel auch Elektrolytehaushalt und so angeht und allgemeines Befinden, man ist danach einfach so schwach und das ist ja wahrscheinlich auch das, was sie da was sie dann erlebt hat letztendlich, dass sie einfach, ihr haben dann die Körner letztendlich hinten rausgefehlt.
Ja, wie gesagt, du hast den Faktor Anreise, ja, die Anreise, lange Zeiten in unterkühlten Flugzeugen, ja, ich weiß, wie ich gefroren habe auf dem Weg.
Bei ihr muss man fairerweise sagen, sie war ja 4 Wochen schon vorher auf Mauer.
Ja, genau, also. dann hast du unterschiedliche Trainingsbedingungen, teilweise Extrembedingungen, um dich daran zu gewöhnen, aber das ist natürlich alles ein Impact. Du hast andere Ernährung, du hast anderes Wasser, du nimmst nicht wie hier das Wasser aus dem Hahn, ja, sondern du nimmst Wasser aus dem Supermarkt und wenn ich genau drauf achtest, dann ist das Purified Wasser, also quasi destilliertes Wasser, was man hier nur seinem Bügeleisen gibt, aber was man nicht trinkt. Das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Du hast eine komplett andere Ernährung da. Und da reagiert jeder unterschiedlich drauf und da sind so viele Dinge, die einen hochsensiblen Sportlerkörper auf Maximalniveau irgendwie ein kleines bisschen aus dem Gleichgewicht bringen können und dann hast du die Dinge, die dazu sich dann kumulieren unter dem Wettkampfstress, die Zeitumstellung, 12 Stunden von Europa aus. Ja. Jeder verträgt das unterschiedlich und darum hast du eben diesen Faktor Tagesform.
Und jeder hat ja auch, und das ist ja das Spannende daran, es ist ja ein, es ist kein Hindernis, weil jeder weiß, worauf er sich einlässt, man weiß es vorher, aber es ist noch eine Herausforderung mehr, die jeder für sich selbst bewältigen muss, weil jeder geht damit anders um.
Ja.
Das ist ja genau das, was vorher auch einige Athleten angesprochen haben. Aus unterschiedlichen Gründen reisen sie dann nach Maui. Wenn zum Beispiel erklärt wird, irgendwie Jan Frodeno hat gesagt, man will ja in der Hochphase, wo man die letzten harten Einheiten macht, das wäre dann quasi die Phase, wo viele rüberfliegen.
Ja.
Wo man nochmal wirklich was machen kann, wo man nochmal einen Reiz setzen kann. Und das ist dann eigentlich blöd, weil wenn du dann trainierst und du fliegst sofort, das ist nicht optimal. Mhm. Und wenn du erst fliegst und die letzten Einheiten da machen willst, um dich auch so ein bisschen daran zu gewöhnen, dann macht es auch keinen Sinn, weil du bist von der Reise geschwächt, du bist anfälliger, dir auch irgendwas einzufangen und du hast da auch keinen Bock zu. Wenn du so lange unterwegs bist, dann irgendwie direkt einen Tag danach oder 2 Tage danach, weil sonst ist der zeitliche Rahmen zu eng, das dann zu machen, das ist halt auch keine Option. Deswegen die lange Vorbereitung, entweder auf Big Island oder jetzt in dem Fall auf Maui, Athleten, die sich extra ein Apartment nehmen und selbst kochen oder in dem Fall kochen lassen von den Supportern, damit sie nicht darauf angewiesen sind, irgendwo hinzugehen und was zu essen, was sie überhaupt nicht kennen oder gar nicht vertragen. Mhm. Also das sind die Herausforderungen, die man vorher planen muss, weil man weiß, okay, wie reagiere ich? Und das sind Faktoren, die einfach stimmen müssen, weil das ist ja wirklich, das muss man ja sagen, wenn man gesundheitlich nicht bei 100% ist, dann wird das, hat man ja gesehen, auch Daniela Rief kann da nichts machen.
Ja.
Das ist dann so viel mehr, kann man da nicht im Tank haben. Man muss einfach gesund und fit sein, um da mitmischen zu können. Das haben wir bei Daniela Rief gesehen, das haben wir auch bei Patrick Lange gesehen. Das ist dann erstmal das Oberste, weil man kann nur die Leute schlagen, die an der Startlinie stehen, das ist das eine, aber an die Startlinie zu kommen, ist Schritt 1 von jedem erfolgreichen Rennen.
Ja.
Nicht nur was irgendwie so Geschichten wie Übertraining angeht, sondern halt auch die Organisation vor dem Rennen, weil man weiß, dass es so besondere Umstände hat.
Ja,
das ist ja nun mal ein Rennen, worauf sich die meisten nur einmal im Jahr einstellen, zumindest mit der Priorität. Klar, es können auch andere Hitzerennen sein und Rennen in anderen Zeitzonen, aber die haben dann entweder nicht die Wertigkeit oder nicht den langen Vorlauf der Vorbereitung, weil Hawaii nun mal dann das absolute Highlight ist. Ja, und jetzt hat man mal gesehen, was das dann ausmachen kann, wenn da was schief geht. Und das ist sicherlich nicht der verkehrten Planung geschuldet, weil sowohl Daniela Rief als auch Patrick Lange, jetzt um bei den beiden Beispielen zu bleiben, weil es halt auch die Titelverteidiger waren, sind ja auch in der Lage, alles drumherum zu planen. Die haben große Teams, das wird alles durchdacht und es kann einfach immer was passieren. Und gerade gesundheitlich, manchmal kann man da nichts machen. Manchmal kann man nur das machen, was man selbst halt leisten kann und das ist trotzdem nicht genug.
Ja.
Und das hat dann sicherlich auch was mit Pech zu tun. Aber so war dieses Jahr halt echt mal ein Beispiel dafür, was dann dabei rauskommt, wenn das vorher aus irgendwelchen Gründen halt irgendwie noch schief geht.
Ja, also die Athleten selber sind über den Rennverlauf informiert. Es fährt ein Motorrad bei der Männer- und der Frauenspitze mit.
Oh Mann, ja.
Und da wird dann handschriftlich auf Tafeln aufgeschrieben, wie die Rückstände sind. Ja. Ja, und die bekommen das dann angezeigt. Also das geht dann nicht sonderlich weit in die Tiefe. Also bei Platz 20 wird diese Tafel nicht mehr sichtbar sein. Aber die im Vorderen war es jetzt schon informiert. Und ja, kein Déjà-vu für Lucy Charles-Barclay. Daniel Ryf kam nicht.
Ja, und um den Rennverlauf vielleicht jetzt wieder aufzugreifen, Lucy Charles-Barclay, die dann auch gesagt hat, sie hat natürlich damit gerechnet, dass Daniela Ryf näher kommt, schnell näher kommt und sich deswegen auch vorgenommen hat, auf dem Rad etwas zu probieren, weil ihr Ziel war, nach zwei zweiten Plätzen es zu gewinnen. Und sie war bereit dazu, dafür was zu riskieren. Und das hat sie gemacht. Man hat gesehen, die Verfolgergruppe, in der sich zu dem Zeitpunkt auch schon Daniela Bleimehl und Laura Philipp befunden haben, ist teilweise näher gekommen. Mhm. Und dann zum Beispiel beim Anstieg hoch nach Harvey hat Lucy Charles echt nochmal richtig was rausgeholt. Ja. Wo wir uns dann gefragt haben, ist das Tempo in der Verfolgung eingeschlafen? Will da niemand die Arbeit machen? Und Lucy Charles hat am Ende gesagt, da hat sie hoch halt nochmal ganz bewusst versucht, was rauszuholen.
Also für mich war das auch klar, dass da schon eine Vorentscheidung fällt, als ich das gesehen habe, wie windig es denn tatsächlich war. Ja. Also wir sind ganz schön rumgeeiert. Mein Fahrer Robert hat immer gesagt, es macht keinen Sinn, sich gegen den Wind zu wehren. Ja, wir müssen irgendwie mit dem Wind gehen. Ja. Natürlich alles in Rücksicht auf die Athleten, aber meistens ist man irgendwie auf freier Strecke unterwegs. Und da habe ich schon gemerkt, oh ja, hier werden sich Dinge entscheiden. Und bei den Frauen war es dann klar, als Lucy Charles-Barclay so weit vor war, weil das starke Gegenwindstück bedingt ja auch, dass dann ein starkes Rückenwindstück kommt. Ja. Harvey ist so ziemlich der höchste Punkt der Strecke. Das heißt, es geht bergab mit Rückenwind. Da passiert nicht viel, zumindest nicht so viel wie auf dem Hinweg.
Ja. Naja, da ist das sowohl im Frauenrennen als auch im Männerrennen was passiert, was letztendlich nicht rennentscheidend, aber vorentscheidend für die Renndynamik war, nämlich dafür, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern die Verfolgergruppe nicht mehr aufgefahren ist. Mhm. Weil sowohl hoch nochmal Druck gemacht wurde, als auch runter. Bei den Männern hat sich ja so ein bisschen Triathlon-Geschichte wiederholt. Das war das gleiche Bild wie 2015. Tim O'Donnell in der Spitzengruppe dabei, hat vorher natürlich fair gefahren, aber selbst nicht viel Arbeit übernommen. Mal kurz vorne gesehen, aber nicht für lange Zeit immer wieder. Und dann runter von Harvey an die Spitze, Kopf runter und gib ihm. Und 2015 hat er das gemacht, jetzt hat er das wieder gemacht. Und das hat ja auch bei den Männern dafür gesorgt, dass die bis Harvey oben auf 2,20 rangekommen sind. Und wenn man dann in den nächsten Split reingeguckt hat, und das war nach der Attacke von Tim O'Donnell, der ist zwar seine drei Mitstreiter da nicht losgeworden, oder zu dem Zeitpunkt waren es ja nur noch Jan Frodeno und Alistair Brownlee, die ist ja nicht losgeworden, aber das komplette Trio hat wieder 40 Sekunden rausgeholt und war dann wieder 3 Minuten vor. Mhm. Also auch das war wieder so ein entscheidender Moment.
Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit taktischer Einstellung zu tun. Wir kennen ja diese langen, langen Züge von Athleten, die Richtung Harvey fahren. Das ist, glaube ich, so für viele schon ein bisschen drüber, über dem, was sie eigentlich könnten, aber sie möchten dabei bleiben in dieser Gruppe. Und irgendwo entscheidet sich dann da oben rund um Harvey, wer da wirklich dranbleiben kann und wer nicht. Und da zerlegt es sich dann.
Genau, das ist ja eigentlich jedes Mal so. Und das ist ja der spannende Punkt, das haben wir an anderer Stelle, da erinnere ich mich gerade dann auch schon mal gesagt. Ich glaube, das war nämlich, als wir quasi das Special gemacht haben über die Norweger und den Rekord in Bahrain. Meistens ist es so, bei großen Rennen, da fahren dann viele in der Gruppe mit und das muss man aufgrund der Renndynamik machen, aber die Belastung die Intensität ist halt für jeden Athleten eine andere. Also alle fahren das gleiche Tempo, aber für den einen, um es jetzt mal simpel runterzubrechen, na klar, kann man das jetzt aufgrund von Schwellenleistung oder FTP oder sonst irgendwie erklären, aber alle fahren das gleiche Tempo, für den einen sind das aber 70, für den anderen 85%.
Ja, ja.
Und das ist der entscheidende Unterschied.
Genau.
Wie viel, um es auf den Energieverbrauch zu polen, wie viel Kohlenhydrate verbrennst du, in welchem Bereich fährst du und wann zieht es dir quasi den Stecker?
Ja, ja, ja,
und
ja.
Das ist halt das Entscheidende bei einem WM-Rennen. Die Leute sind bereit dazu, erstmal ein Risiko einzugehen, aufgrund der Renndynamik, um dabei zu bleiben, weil du sonst mit mehr Energieaufwand natürlich eine langsamere Zeit fährst.
Ja.
Und dann verlierst du grundsätzlich Boden und manchmal ist es schlau, das so zu pacen. Jemand, der das halt seit Jahren genial macht, beispielsweise ist Bart Arnutz, der immer nach dem Schwimmen mit so viel Rückstand aus dem Wasser kommt, teilweise jetzt auch zur Spitze wieder knapp 10 Minuten, glaube ich, oder sogar 10 Minuten. Aber auf dem Rad so stark ist, dass er da konstant sein Ding durchfährt und sich dabei auch so gut paced, dass er noch schnell laufen kann. Und wenn man die Spitzengruppe nimmt oder die erste große Verfolgergruppe auf dem Rad, dann sind da ja etliche Athleten immer bei. Aber die Hälfte davon verzockt sich entweder so, ja, dass es am Ende wirklich ein Wandertag wird, oder dass sie halt irgendwann beim Radfahren schon merken, okay, ich muss jetzt abreißen lassen.
Ich glaube, so die Psychologie dahinter ist, ich habe so den Eindruck, wir haben ja, du hast viele Interviews geführt mit den Top-Leuten und so diese ganze zweite Reihe, von denen wollte jeder 15. werden. Mhm. Ne, das war so das, was ich am häufigsten gehört habe, gerade so bei den deutschen
Profis. Ja, Top 10 auch schon. Also auch bei den, ja, das sind ja keine Mitfavoriten um den Sieg mehr, aber Top 10 ist ja immerhin auf jeden Fall noch eine Top-Platzierung.
Bei
den Leuten, die das so, die in dem Bereich auch sonst so sind, wollte natürlich Zehnter werden, immer oder fast jeder Zehnter werden, aus der Begründung, weil es bis dahin auch noch Preisgeld gibt. Und die Reihe dahinter, da haben wir auch häufiger gehört, irgendwie Top 15. Aber es ist ja klar, ich meine, mit irgendeinem Ziel musst du ja hinkommen.
Ja, wenn du dann diese große Gruppe hast und weißt, um in die Top 15 zu kommen, musst du dabei bleiben. Du siehst aber auf deinem Computer, ich bin 10 Watt drüber, dann fährst du trotzdem mit.
Ja.
Und das geht dann halt eine gewisse Strecke gut. Harvey ist bei Kilometer 97 ungefähr der Radstrecke. Es ist eben nicht der Wendepunkt, der Mittelpunkt der Strecke, weil vorher die Schleife in Kailua Kona ist. Und jeder, der eine Langdistanz gemacht hat, der weiß, ab dann geht's los.
Ja, aber da muss ich halt auch echt sagen, 10 Watt drüber bleibt 10 Watt drüber. Aber wenn man die Rennverläufe anguckt, und da gibt's jetzt ein schönes Beispiel dazu, nämlich den Radsplit von Boris Stein, dann sieht man halt auch, okay, wir sind jetzt 10 Watt drüber, vielleicht sind wir aber irgendwann später 10 Watt drunter. Und jetzt muss ich mitgehen, weil man nicht weiß. Das ist genau das. Später, wenn man das zu lange fährt, kann man immer noch abreißen lassen. Wenn einer vorne rausfährt, weil der noch mehr Körner hat, dann kann man den immer noch fahren lassen.
Ja.
Aber das ist halt auch so ein bisschen, das ist ja das Schöne daran, die taktische Komponente, dass man in dem Moment eine Entscheidung treffen muss, von der man natürlich nicht weiß, was sie für den späteren Rennverlauf bedeutet.
Mhm.
Aber dass man erstmal gucken muss, bin ich jetzt schon an dem Punkt, wo ich das gar nicht mehr fahren kann, oder bin ich bereit dazu, jetzt mitzufahren und es später vielleicht irgendwie zu relativieren. Um jetzt auf Boris Stein zurückzukommen, der war hinter der zweiten großen Schwimmgruppe. Jetzt springen wir so ein bisschen zwischen Frauen und Männern hin und her, aber um das Beispiel einmal noch zu machen, weil wir jetzt gerade das mit der Renndynamik angesprochen haben. Der hatte ja wirklich sehr viel Rückstand und ist dann mit Abstand der schnellsten Zeit oder den schnellsten Zwischenzeiten in die erste Gruppe mit den anderen Überbikern aufgefahren. Die ersten 46 Minuten mit 324 Watt. Dann war er in der Gruppe drin. Und auf dem Rückweg von Harvey, ich weiß jetzt nicht, welcher Zeitraum das war, aber ich glaube auch irgendwie eine halbe Stunde oder so, 229 Watt. Mhm. Also eine halbe bis dreiviertel Stunde 229 Watt. Also es ist ein Unterschied von fast 100 Watt, wie er am Anfang, weil er so viel Rückstand hatte nach dem Schwimmen, aufgefahren ist. Also wirklich für ihn, er kann das ja fahren, das hat man ja auch gesehen. Aber das ist das, was ich gerade meinte. Das ändert sich dann in der Dynamik. Wenn du dabei bist, dann weißt du halt auch, ich muss erstmal dabei bleiben, weil es kann immer noch sein, dass das Tempo so ein bisschen sich einstellt. Aber wenn man dahinter ist, dann hat man das Ding auf jeden Fall verloren. Weil dann kann man, wenn man dann anfängt, weniger zu treten, dann verliert man auch überproportional mehr oder proportional mehr Zeit.
Mhm.
Und das ist dann natürlich eine Rechnung, die man aufmachen muss in dem Fall.
Ja, ja.
Und da sieht man halt dann auch mal, wie diese Splits zustande kommen. Also nicht nur in Form von Geschwindigkeit, weil wir wissen ja, auch wenn man den Abstand einhält, in der Gruppe ist noch was anderes, aber in Form von der Leistung, wie sich die Leistung zusammensetzt. Das ist halt nicht auf Hawaii so, wie schon angesprochen, bei den Frauen, die ihr eigenes Rennen machen und selbst pacen. Mhm. Man fährt von Anfang bis Ende konstant seine Wattzahl. Das kann man natürlich machen, dann ist man aber quasi nicht Teil des Rennens oder nicht unbedingt. Gibt natürlich Athleten, für die das funktioniert, aber das ist, glaube ich, bei den Top-Leuten in den seltensten Fällen so.
Ja. Zumal, und da sind wir wieder beim Frauenrennen, es gilt für beide Rennen, du weißt nicht als Athlet, auf was du dich einstellen musst für den weiteren Rennverlauf. Ja, wenn du weißt, in Frankfurt guckst du in die Wetterprognose für den nächsten Tag und du siehst morgens den Himmel, dann weißt du, was kommt. Ja, auf Hawaii, das wissen wir seit Jahren, es gibt immer Schlaumeier, die eine Woche vorher wissen oder wissen wollen, wie das Wetter am Renntag wird. Das ist nicht planbar, ja. Und hier war es jetzt so, es hat erst geregnet sogar ganz am Anfang der Radstrecke, als es noch in Kailua Kona da auf den Kuakini Highway ging. Draußen auf dem Highway war es erst bedeckt, die Sonne kam spät, es war sehr diesig so im Vergleich zu sonstigen Jahren, der Wind kam spät und dann aber heftig und du bist dann aber auf dem Weg von Harvey runter und weißt nicht, unten in der Lava scheint da die Sonne und die Sonne, wenn sie scheint, die knallt und woher kommt der Wind?
Ja.
Und in dem Falle, da hat die Sonne dann schon ordentlich geballert, ja, auch wenn es erst diesig war. Mein Beispiel habe ich ja in der letzten Live-Sendung gezeigt. Ich habe lange genug in der Lava und auf dem Asphalt gestanden. Meine Sohlen haben sich gelöst. Meine Knie waren verbrannt vom gelegentlichen Hinknien für Fotos. Meine Unterarme, das merke ich immer noch, wenn man sich mal auf den Asphalt legt. Ja. Ich habe zwar ein langes Shirt immer an auf dem Rad, auf dem Motorrad. Lange Hosen müssen wir eh tragen, feste Schuhe. Langes Shirt ist optional, aber war sehr sinnvoll. Zumal, das kann ich auch noch kurz erwähnen zum Wetter, ich habe echt gefroren zum ersten Mal auf Hawaii, auf der Radstrecke,
am Anfang,
auf dem Motorrad. Nee, nach Hawaii hoch.
Ach echt?
Du hast gemerkt, du fährst um die Inselspitze und es wurde alle 100 Meter ein Grad kälter. Das wurde richtig fröstelig da oben.
Ach krass, ich dachte vielleicht noch eher am Anfang, weil wir auch morgens schon gedacht haben oder in den anderthalb Tagen davor war es ja quasi so kühl, dass man gesagt hat, wenn das jetzt so bleibt, dann sind die Bedingungen wie letztes Jahr und dann sind das quasi europäische Bedingungen. Mhm. Vielleicht die letzten zwei Rennstunden werden dann ein bisschen wärmer, aber das war nichts, wo man gesagt hätte, dafür müsste man wochenlang Hitzetraining machen. Also und das hat sich ja nochmal ein bisschen gewandelt.
Ja,
aber am Morgen war es ja schon relativ kühl. Deswegen
so insgesamt. Also ich behaupte mal so in 22 Jahren Hawaii, so kühl, wie ich es in Hawaii erlebt habe, habe ich es eigentlich auf Hawaii, außer auf Mauna Kea, nirgendwo gehabt.
Aber krass, wie sich das dann noch gedreht hat. Oder meinst du, dass es dann in Hawaii auch die Stunden danach einfach auch noch anders war? Das kann ich nicht beurteilen, aber als die Athleten dann zurück waren auf der Laufstrecke, war es ja doch heiß.
Da war es heiß.
Es war nicht irgendwie der härteste Tag aller Zeiten, aber es war heiß auf jeden Fall.
Ja. Nee, also es war da oben, das ist, da ist man dann ja um die Inselspitze rum, auf der anderen Seite liegt Maui, da sind ganz andere klimatische Verhältnisse. Ja. Es ist eine richtig dicke Wolke oben drüber gewesen. Ich habe gedacht, wir werden gleich alle richtig, richtig nass hier. Ich weiß nicht, ob es später noch war, ich glaube nicht. Ich bin die Woche vorher, als ich da mal hochgeradelt bin, da bin ich da in einen solchen Regensturm reingekommen. Das war echt heftig, aber da war schön warm dabei. Diesmal war es echt frisch.
Ja.
Aber zurück, zweite Hälfte Radfahren. Ja, ich unterteile das Rennen immer so ein bisschen in zwei Drittel, ja, oder drei Drittel. Das erste Drittel ist so bis zur Tankstelle, also bis Kawai Hall. Mhm. Dann kommt die Straße nach Hawaii, die komplett andere Bedingungen hat als die langen Lava-Passagen vorher.
Ja.
Nach Hawaii geht's eigentlich laufend auf und ab und teilweise auch psychologisch sehr schwer, wenn du dann so eine 2-3 Kilometer lange Gerade hast, die bergan geht und das bei vollem Gegenwind. Mhm. Ja, also das muss man auch wollen und trainiert haben. Und dann zurück, meistens sehr, sehr schnell.
Ja.
Und dann das letzte Drittel, wie gesagt, wieder durch die Lava. Das ist das, wo es dann für viele auch schwer wird, Ernährung aufzunehmen und so weiter. Da ist man also schon ordentlich angenockt von dem, was vorher war. Und es geht meistens bei da um die Zeit mäßigen Winden in heftiger Sonne mit nur noch wenigen Höhenmetern geradeaus.
Ja. Ja, beim Radfahren zurück, ich habe es ja gerade schon angedeutet, Lucy Charles hat schon beim Anstieg hoch nach Hawaii wieder was rausgefahren, das ging dann auf dem Rückweg nochmal kurz hin und her, aber dann war auch schon klar, irgendwie Lucy Charles fährt auch noch schneller auf dem Rückweg als die Verfolgergruppe. Wir haben ja so ein bisschen die ganze Zeit gedacht, okay, kommen die nochmal näher, wird das nochmal was, und haben dann eher, mussten dann am Ende eher hochrechnen, okay, mit wie viel Vorsprung mehr steigt sie jetzt vom Rad, also das war dann nochmal deutlich, und dann waren es ja, glaube ich, gut 8 Minuten, die sie vorher da war, kam als Erste dann in die Wechselzone und als Zweite vom Rad Daniela Bleimehl.
Ja.
Mit der zweitschnellsten Radzeit des Tages.
Man hätte ja zumindest damit rechnen können, selbst wenn Lucy Charles jetzt einen guten Tag hatte und Daniela rief einen nicht ganz gut, dass sie als Zweite vom Rad kommt. Aber sie ist ja irgendwie weiterhin blass geblieben.
Genau, also Daniela Rief kann man, ich glaube, ich weiß nicht, als wievielte sie vom Rad gestiegen ist, sie war zwischenzeitlich, glaube ich, mal 13. Das ist schon, ja.
Da hat man gesehen, nee, das wird auch beim Laufen
nichts. Ja, das hat man schon spätestens dann spätestens nach Hawaii gesehen. Also wenn man auf der ersten Radhälfte da nicht was zufährt, dann ist eigentlich auch klar, das macht man nicht, weil man sich die Körner aufsparen will oder am Ende noch vorhat, einen Marathon in 2:45 zu laufen. Das macht man, weil es nicht geht.
Mhm.
So. Und irgendwann war dann auch klar, oder habe ich jedenfalls so gesehen, dass die anderen nicht auf einmal doch über Nacht so unglaublich stark geworden sind, sondern dass sie einfach einen Tag hat, der total unter ihren Verhältnissen sind. Wir haben es ja aber gerade schon gesagt, lag nicht an der Tagesform, lag an der Gesundheit und dann ist man da auch machtlos. Und natürlich von dem Moment, sie hatte da mit dem Rennenausgang gar nichts mehr zu tun. Ich kann einmal noch nachgucken, mit wie viel Zeitabstand sie vom Rad gestiegen ist. Das war schon ordentlich. Also da konnte man schon erwarten, selbst wenn sie ein gutes Laufen hat, also knapp unter 3 Stunden vielleicht, dass es dann auch nicht mehr fürs Podium reichen würde. Mhm. Also als 9. ist sie dann in die Wechselzone gekommen, hatte 12 Minuten 44 Rückstand. Also da wusste man eigentlich, die Athletinnen, die vor ihr waren, mit Lucy Charles, Anna Haug, Sarah Crawley kann auch laufen. Emma Simmons wusste man nicht so genau beim ersten Hawaii-Start, aber die hat ja einen 3. Platz in Nizza gezeigt, dass sie über die halbe Strecke auch auf jeden Fall sehr, sehr fit ist. Laura Philipp war auch ein Fragezeichen dahinter, aber auch von der wusste man ja, dass die jetzt nicht, wenn sie da durchkommt und nicht und gesund war sie, hat sie ja gesagt. Also dass sie dann irgendwie aufgrund von Verletzungen dann nochmal Probleme kriegt, war unwahrscheinlich. Und selbst wenn sie hinten raus ein bisschen eingeht, die kann ja so stark auch laufen, sonst gerade über die Halbdistanz, dass man da wusste, also dass Daniela Rief da irgendwie nochmal 4-5 Minuten auch auf die zuläuft. Er hatte dann ja 12:44 Rückstand auf Lucy Charles, dass sie das nochmal aufholt, war auch unwahrscheinlich, und die 4-5 Minuten auf die Verfolgergruppe, das ist ja auch schon mal ein Fund. Also kann sie auf einige sicherlich zulaufen, aber dass dann bei so teilweise starken Läuferinnen doch noch 1-2 dabei sind, die sie auf Distanz halten können, was ja auch bedeutet hätte, dass sie 4. oder 5. geworden wäre, was ja auch für sie wirklich natürlich deutlich unter ihren Verhältnissen ist, das war dann schon abzusehen, dass es nichts wird.
Daniela Bleimehl hat dann den Move gemacht. Also die blaue Zweiergespann wurde gesprengt, weil eine dann doch auf dem Rad überlegen war.
Ja.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, als ich die beiden gesehen habe, ist das jetzt abgesprochen? Es gab ja vorher die Gerüchte, sei viel abgesprochen gewesen zwischen Andreas Dreiz und Patrick Lange.
Ja, glaube ich auch bis heute nicht.
Nee, ich glaube es auch in dem Falle nicht. Also die beiden sind schon eher Konkurrentinnen, auch wenn sie das gleiche Trikot tragen, was man so hört.
Ja, aber auch jetzt bei Andi und bei Patrick.
Nein.
War es ja so, dass wir hatten ja Andi letztes Jahr einen Tag danach direkt in der Live-Show. Ja. Und da hat er ja auch gesagt, ich habe es ja versucht. Also ich wollte ja wegfahren, ich wollte ja mein Ding fahren, aber was soll ich denn machen?
Ja,
also so ein bisschen wie Jan Frodeno letztes Jahr in Frankfurt auch, als das dann halt auf dem Laufduell ankommen lassen, wo er meinte, ich habe es ja zwischenzeitlich probiert, aber wenn es dann nicht klappt, dann kann ich nicht die ganze Zeit über meinen Verhältnissen fahren, dann muss ich halt auch gucken, wenn ich meine Attacken fahre und es klappt nicht, dann muss ich die auch irgendwann mal einstellen.
Ja.
Und Andreas Dreiz hat ja jetzt bei uns im Interview vor dem Rennen auch gesagt, also nochmal macht er das nicht, der will auch versuchen, dann hat das natürlich auch angefressen, dass er als starker Radfahrer andere, die deutlich besser laufen als er, nicht nur Patrick, sondern da waren ja noch etliche dabei, die er dann ranfährt und die er dann nach 3 Kilometern auf der Laufstrecke sich dann schon irgendwie von hinten angucken kann, was er da nicht nochmal Lust zu hatte.
Also ich glaube auch nicht an zu starke Allianzen, auf Hawaii ist jeder selbst der Nächste und da geht es um zu viel und wie gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen ist auch manchmal ein bisschen vordergründig.
Vor allem ist das auch alles nicht planbar.
Ja, ja.
Also was willst du denn machen? Da musst du dich ja quasi, wenn das vorab gesprochen ist, so ein bisschen immer nach hinten an einmal fragen, so, ja, ist doch noch alles in Ordnung, so nach dem Motto. Das glaube ich auch nicht.
Ich glaube schon an, dass man sich vor dem Schwimmen mal unterhält, ne? dass es da so einzelne Züge gibt, aber danach ist das Ganze einfach zu
von
zu vielen Variablen betroffen, dass man es planen kann.
Ja, ja, also das glaube ich auch. Ich glaube auch schon, dass man miteinander spricht und da weiß, wer könnte in so einer großen Radgruppe dabei sein, aber dass man irgendwie sagen kann, ja, du fährst nach vorne, ich bleib dahinter und dann ist so, also das würde, glaube ich, auch gar nicht funktionieren, weil von diesen 10, 15 Athleten, die teilweise dabei sind, ja auch immer welche sein können, die entweder in eine Lücke reinfahren, die eine Attacke fahren, das ist ja gar nicht so weit planbar.
Ja, ja.
Also jeder, der da sagt, das war irgendwie, so einfach funktioniert das nicht.
Ja, ja.
Selbst wenn man sich das vornimmt, es sei denn, also da würde schon ganz, ganz viel Glück zugehören, aber wie du schon sagst, also jeder will da ja auch seinen optimales Resultat abliefern und wenn man weiß, man ist einer der stärksten Radfahrer, dann versucht man natürlich da wegzukommen und ärgert sich, wenn es nicht klappt. Von daher ähnlich sah es ja dieses Jahr auch aus bei der Gruppe der Überbiker. Also die wurde ja im Nachhinein auch gesagt, die haben es ja probiert, hat dann zwar nicht geklappt, aber gut, mit Zusammenarbeiten war da jetzt nicht viel, weil Cameron Wolf die meiste Zeit vorgefahren ist, aber kommen wir dann gleich zu. Bei den Frauen waren wir gerade beim Laufen. Das war dann also am Anfang eine spannende Sache und irgendwann dann doch schnell relativ deutlich.
Ja.
Also ich habe zwischenzeitlich echt gedacht, als ich gesehen habe, wie viel schneller Anna Haug schon von Anfang an läuft als Lucy Charles, dachte ich, hoffentlich steht ihr Trainer an der Strecke
ja.
und sagt irgendwie, du musst nicht versuchen, in möglichst kurzer Zeit das zuzulaufen und dann zu verwalten, sondern weil das wäre wirklich so ein großer Unterschied. Das waren ja teilweise ja. wirklich 20, 30 Sekunden ja. pro Kilometer.
Das ist eigentlich genau das, was wir die letzten Jahre von Patrick Lange gesehen haben. Ja. Ne? Also nicht in Führung, aber man hat sich die Zahlen angeguckt, man hat sich die Zeiten angeguckt ja. und hat gewusst, irgendwann kommt der Moment. Ja. Der ja. dann auch nicht mehr umkehrbar ist.
Ja, also knapp über 8 Minuten Rückstand nach dem Radfahren. Und ja, dann, also Anna Haug ja dann sofort quasi auf Platz 2 gewesen.
Mhm.
Und dann nach den ersten Kilometern war er schon, hat dann das schon mit dem Hochrechnen begonnen, wohl wissend, dass er Lucy Charles nochmal langsamer werden könnte mit der Zeit.
Mhm.
Weil ja jeder auch um die Laufstärke von Anna Haug weiß, aber ja, dass es dann
also wenn man so mal in,
deutlich ist.
In die Historie von Anna Haug reinschaut, zu ITU-Zeiten schlechte Schwimmerin, also wirklich unterdurchschnittlich unter allen anderen. Ja. Sie hingen immer davon ab, dass sie noch einen Zug gefunden hat beim Radfahren, weil sich das auf der Kurzstrecke alleine nicht machen lässt. Zumindest nicht in einem Stil, dass man danach noch gut laufen kann. Jetzt hat sie schwimmen gelernt, sie hat auf dem Rad im Rahmen ihrer Möglichkeiten agiert und 8 Minuten Rückstand, das wissen wir wie gesagt auch von Männerrennen, ich glaube bei Patrick Lange war es im letzten Jahr 7, wenn ich mich recht erinnere, das lässt sich auf einer Marathonstrecke auf Hawaii auf jeden Fall zulaufen, wenn man eben so überlegen laufen kann, wie Anna Haug es kann und auch konnte am Samstag.
Ja, also von Lucy Charles wusste man ja auch, dass sie im Laufen viel gemacht hat. Es hat es jetzt letztendlich nicht wiedergespiegelt.
Mhm.
Sie ist ja in Südafrika auch schon unter 3 Stunden gelaufen bei ihrem Sieg dieses Jahr. Und ich habe dann gedacht, wenn Lucy Charles ihr Ding durchläuft und das auf Hawaii auch schaffen kann, dann wird das eng. Auch in dem Fall hätte es wahrscheinlich, dann wäre es auf den Sprintfinish hinausgelaufen. Aber ja, das war ja irgendwann wirklich klar, dass sie viel, viel schneller läuft und dass das auch nicht hinten raus auf dem letzten Drittel entschieden wird, sondern dass sie viel, viel früher kriegen wird. Und da, deswegen meinte ich das gerade, musste ich dann wirklich daran denken, in Kopenhagen ist sie gegen Ende halt doch nochmal verhältnismäßig viel langsamer geworden.
Mhm.
Und dann dachte ich so, okay, hoffentlich so dieses Prinzip, ich laufe erstmal auf und dann habe ich sicher, weil das rächt sich auf Hawaii natürlich dann auf den letzten 5, 6, 7 Kilometern und kann dann auch übel ausgehen, aber Anna Haug wusste von Anfang an genau, was sie macht.
Mhm.
Das war so dynamisch und so stabil und gerade aufrecht beim Laufen, schnelle Schrittfrequenz, das war wirklich beeindruckend. Das hat
ja.
so ein bisschen an Miranda Carfrae erinnert.
Ja, da warst du dann deutlich dichter dran. Ich sehe die Frauen auf der Laufstrecke genau zweimal. Mhm. Und zwar einmal, wenn sie quasi auf den Ali Drive laufen und die Männer eigentlich schon fast wieder raus sind. Und dann geht es natürlich viel um die Männerspitze, um die Entwicklung da. Und das zweite Mal dann, Männer kommen aus dem Energy Lab raus. Mhm. Der Energy Lab Weg ist ja insgesamt ein bisschen länger geworden durch diese Schleife, die es halt im letzten Jahr gibt. Bauseitig bedingt quasi auf dem Queen K Highway. Ich habe die Spitze oben gesehen am Highway. Lucy Charles noch vorne, aber Anna Haug ja schon auf Tuchfühlung. Und da wusste man, oh, da passieren große Dinge gerade.
Ja, ja, ja. Am Ende war es ja auf jeden Fall nochmal deutlich. Dahinter war ja nochmal ein spannender Kampf überhaupt, wer Zweite wird.
Ja.
Und Anna Haug letztendlich Laufzeit 2:51.07. Zweitschnellste.
2:51.07, man muss mal sagen, 2:48 ist ein 4-Minuten-Schnitt.
Ja.
Und wer das mal gelaufen ist auf 5 Kilometern, weiß, wie schnell das ist.
Ja, also zweitschnellste Frauenlaufzeit auf Hawaii jemals. Schnellste Zeit war von Miranda Carfrae. Ich glaube 2:50.24 ja, oder so.
Die in diesem Fall ausgestiegen ist.
Ja.
Die stand nämlich irgendwann in ihrem Dress an der Laufstrecke und hat ihren Ehemann...
ja, für die Familie hat sich das absolut gelohnt.
Ja, Tim und Donald
angefeuert. Der Support war wahrscheinlich wichtig in dem Fall.
Also ja, ja.
Das war eine der Überraschungen des Tages
auf jeden Fall.
Nee, aber das, mit der Vorbereitung, also Anna Haug hatte ja über das Jahr verteilt wirklich viele Wochen Laufpause.
Ja, ja.
Und dass sie dann nochmal auch besonders, dass sie dann auf Hawaii mit dem doch noch relativ geringen Abstand auch zwischen Kopenhagen und Hawaii 4 Minuten schneller läuft als im Vorjahr. Da sieht man halt auch, Routine macht was aus,
ja,
letztendlich. Nach dem ersten Hawaii-Start zu wissen, wie ist es dann auf der Strecke unter Wettkampfbedingungen, wie muss ich mir das einteilen, das gibt natürlich auch irgendwie Selbstsicherheit.
Man muss sich das mal vor Augen führen. Anna Haug war im letzten Jahr Dritte. Das heißt, sie war qualifiziert für den Ironman Hawaii, musste nur eine Langdistanz ins Ziel bringen. Geplant war der Ironman in Frankfurt, verletzungsbedingt abgesagt. Sie konnte überhaupt nicht laufen. Und dann hieß es vor Kopenhagen.
Deutlich vorher ja auch schon.
Also ja,
zum
ja,
Beispiel
ja.
Gran Canaria hat sie abgesagt, das war ja. Ende April schon.
Ja.
Chamorin hat sie abgesagt, das war nochmal 4 Wochen irgendwie vor ja. Frankfurt. Also das hat sich so lange hingezogen.
Ja. Und ich habe kurz vor Kopenhagen war Ende August.
Ja, Mitte August.
Mitte August, ja. Also 2 Monate vor dem Ironman Hawaii, habe ich mit ihrem Manager telefoniert und der sagte, sie wird in Kopenhagen ins Ziel kommen und wenn sie kriechen muss, wir wissen nicht, ob sie überhaupt laufen kann, weil sie dieses Erlebnis Hawaii nochmal haben möchte. Da ging es nur darum, dieses Erlebnis Hawaii nochmal haben zu wollen.
Das ist so eine großartige Geschichte im Nachhinein, ja. Dass es...
Und ich habe gedacht, ich habe Kopenhagen so halb verfolgt, habe gedacht, boah, die schwimmt gut, die fährt gut Rad und jetzt bringt sie das Ding irgendwie nach Hause und dann macht sie da einen deutschen Rekord.
Ja, das ist ja so witzig, ne? Weil das meinte Dan Lorang, ihr Trainer ja auch vor dem Rennen noch im Interview bei uns, dass er ihr schon gratuliert hatte und dachte, ah, erster Platz, oh, richtig gut, hat sich dann richtig gefreut, weil er irgendwie gerade im Urlaub war und wandern oder so, das nur beiläufig gesehen hatte, schon gratuliert hat und alles und dann schreibt noch hier Utz Brenner, ein Trainingskollege von ihm, schreibt dann so, ja, herzlichen Glückwunsch zum deutschen Rekord und dann hat er nochmal durchgeguckt und hat überhaupt die Zeit realisiert ja. Und gesehen, was Anne da gemacht hat und ja, also das hat keine Seite erwartet, ja. Sowohl ja offensichtlich ihr Manager, mit dem du gesprochen hast, als auch sie selbst, das hatte sie ja. Vorm und nach dem Rennen ja auch nochmal so bestätigt, ihr Trainer auch nicht, also war wirklich...
Ja, und dann musst du dich dann nachher fragen, knockt sie das Rennen wieder so aus, dass es jetzt auf Hawaii darauf hinausläuft, dass sie einfach nur das Erlebnis hat, aber nein, die Form hat sie durchgezogen.
Ja, und wenn man da so ein bisschen, sie hat ja auch erzählt, wie viel sie im Schwimmen und im Radfahren in der Zeit gemacht hat
ja. Und
wie man sich auch auf andere Art und Weise generell fit halten kann und das kann ich jetzt aus einer anderen Perspektive als ja auch starker Läufer so ein bisschen nachempfinden, du verlierst... Ich will nicht sagen weniger, aber du brauchst danach nicht so viel Training, um wieder auf eine ja. Gute Form für dein Verhältnis zu kommen.
Und hast im Schwimmen und Radfahren profitiert.
Genau.
Vielleicht war der Saisonverlauf für sie im Nachhinein ideal.
Für das Saisonhighlight ja. Vielleicht genau das Richtige. Sie ja. Ist vorne mitgeschwommen, sie hat die Spitzengruppe gehalten und sie hat ja. Trotzdem ihre Laufstärke ausgespielt.
Ja.
Weil sie hat in den Wochen vor Hawaii hat sie ja nochmal gut trainiert,
ja. Das
meinte sie ja.
Ja, ja.
Und wer die Laufstärke von Anna Hau kennt, deswegen meinte ich das gerade, die macht ja schon so viele Jahre auch Profisport ja. Auf einem Niveau, also sie hat das ja so ein bisschen auch teilweise, ich will nicht sagen ins Lächerliche gezogen, aber gesagt, also Langdistanz beim Laufen, das ist ja quasi einfach nur dagegen anzukämpfen, also ja. Bei dem Tempo, das ist ja kein richtiges Laufen, so ja. Nach dem Motto, ne? Also wenn du von der Kurzdistanz kommst, ja. Der 32, 33 Minuten abschließend im Triathlon auf 10 Kilometer rennst, wenn du dann bedenkst, dass du da über 4 Minuten Schnitt läufst, als Wettkampftempo, wo sie dann meinte, das fühlt sich nicht nach schnellem Laufen an. Ich will irgendwie immer, dass ich da richtig laufen kann, aber kriege ich einfach nicht hin.
Ja.
So, ne? Und,
ich habe ja selbst rot gemacht mit wenig Laufvorbereitung und habe mich gewundert, wie lange ich gut laufen konnte. Also auf einem ganz anderen Niveau natürlich. Also ich war dann am Ende jetzt, ungefähr so viel langsamer gelaufen in Rot als Anne Hauk jetzt auf Hawaii. In der Zeit könntest du einen Halbmarathon laufen. Aber ich behaupte mal, hätte Anne Hauk richtig laufen können im Training, sie wäre langsamer geschwommen, sie hätte die Gruppe nicht gehabt, sie wäre vielleicht langsamer Rad gefahren, sie wäre eine Viertelstunde nach der Spitze vom Rad gekommen und wäre vielleicht 2 Minuten schneller gelaufen und hätte
ja, den Ironman Hawaii nicht. Ob der Abstand jetzt so groß gewesen wäre, weiß ich nicht, das glaube ich nicht, aber man weiß ja auch zum Beispiel vom Schwimmen und vom Laufen, dass sich das halt auch noch am meisten beißt. Natürlich muss man das ja. Training kombinieren, das ist ja auch die Herausforderung irgendwie bei der ganzen Sache, aber ja, vielleicht war das halt auch gerade für die Stabilität beim Schwimmen und für die Umfänge beim Radfahren genau das Richtige.
Ja.
Und ja, also das ist, das war schon ordentlich. Ich glaube, dass sie einen soliden Marathon laufen kann, davon sind trotzdem viele ausgegangen. Ich habe damit auch gerechnet, auch dass sie wieder unter 3 Stunden läuft.
Mhm.
Aber dass sie nochmal 4 Minuten schneller läuft als im Vorjahr, das war schon doch auch eine Überraschung.
Ja.
Also ich habe auch damit gerechnet, ich hatte sie ja an Position 3 getippt, weil ich das genauso auch ein bisschen gesehen habe, den Rennverlauf. Daniela Rief fährt vorbei, macht ihr eigenes Ding. Lucy Charles fährt stark Rad, läuft solide, bleibt dann an Position 2 und von allen dahinter, Anne Hauk ist mit dabei und läuft deutlich schneller als alle anderen, kriegt die beiden ersten aber nicht mehr, ich habe sie auch wieder auf 3 getippt. Ja, und so kann es dann halt mal kommen.
Also, ja.
Historischer Sieg.
Historischer Sieg, ne? Große Freude im Ziel. ne, von einer bescheidenen Anne Haug. Ja, also ja. Die hat noch gar nicht realisiert, ich glaube, die wusste in dem Moment auch noch gar nicht, was auf sie zukommt, was jetzt an Fernsehanfragen und so kommt.
Vielleicht weiß sie das auch immer noch nicht.
Ne? Also,
ja, das ist so stark, wie bodenständig das war.
Unglaublich,
Ja, also das war einfach so, ihr ganzer Auftritt war so sympathisch, fand ich. Weil das, da hat man richtig gemerkt, ihr ging es auch bei diesen... Natürlich hatte sie den Traum, das hat sie ja auch gesagt, irgendwann mal Hawaii zu gewinnen. Natürlich will man immer gewinnen. Natürlich muss es mit ihrer Sportgeschichte und Karriere auch der Anspruch sein, das zu wollen. Aber da merkt man einfach richtig, es ging ja auch nur um den, es geht ihr dabei nur um den Sport. Alles andere ist ihr total egal. Die macht das einfach, weil sie den Sport so liebt. Wenn da so Aussagen kommen wie, ja, ich freue mich total wieder auf zu Hause irgendwie und ich hoffe, dass ich auch noch weiterhin am Olympiastützpunkt mittrainieren kann, wo ich dann auch nur so meinte, ich habe das Gefühl, als Hawaii-Siegerin am Stützpunkt lassen sie dich noch ein bisschen mitmachen. aber das ist, ja, das war richtig, richtig sympathisch, dass sie da auch das gar nicht realisiert hat, dass sie da so irgendwie sich ehrlich gefreut hat auch und natürlich total überrascht war. Und also mal gucken, was dabei jetzt rumkommt. Also ich wünsche der ganzen Szene ja irgendwie auch, dass es dadurch vielleicht nochmal insgesamt so mediale Aufmerksamkeit bekommt. Erste deutsche Hawaii-Siegerin, dass sie dann auch überall die bekannten Runden macht, dass sie vielleicht mal in so Sachen wie in Spiegel reinkommt, dass man sie bei Markus Lanz sieht in irgendwelchen Talkshows, dass das aufgegriffen wird, einfach bei Formaten und Sendungen, wo man sich sonst nicht mit Triathlon beschäftigt. Einfach weil das jetzt auf die Sportgeschichte gesehen ja einfach auch so ein großes Ding ist. Das muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Wir haben es auch thematisiert schon in der letzten Kona Daily Show. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass das in den nächsten Jahren nochmal passieren könnte. Ja. Wer weiß, ob sie das dann wieder ist. Wer weiß, ob Laura Philipp in den nächsten 5 Jahren das schafft. Das Potenzial hat sie sicherlich. Mhm. Aber dann war das vielleicht jetzt auch nochmal der Anfang von etwas, was definitiv irgendwann fortgeführt wird. Also ich glaube nicht, dass es der letzte deutsche Hawaii-Sieg bei den Frauen wird. Also da kommt bestimmt was nach. Mhm. Aber sie hat jetzt den Anfang gemacht.
Und genau.
Das war...
Ja. Platz 2 dann, da war es dann tatsächlich spannend.
Da gab es dann nochmal einen Führungswechsel, sicherlich ein aufregender Moment für alle Zuschauer, weil das ja nochmal so, das war dann echt nochmal Kampf. Also Sarah Crawley dann auch noch vorbeigelaufen an Lucy Charles, wo man echt so ein bisschen Mitleid hatte. Die Gute führt das Rennen irgendwie über 6 Stunden an, ganz allein und arbeitet da und riskiert was und wird dann noch auf Platz 3 verdrängt. Ja, und das, was ich dann gerade meinte bei Anna Haug, das Risiko, wenn man zu schnell den Abstand verringern will, dann hinten raus platzt, ist dann halt Sarah Crawley passiert. Mhm. Die ist dann nochmal deutlich langsamer geworden auf den letzten 5, 6, 7 Kilometern eingebrochen und Lucy Charles hat das mitbekommen, nochmal zweite Luft gekriegt und wieder vorbeigelaufen. Platz 2, Sarah Crawley, dritte und Laura Philipp hatte dann mit dem Ausgang dahinter nichts mehr zu tun, ist aber solide ihr Ding durchgelaufen. Laufzeit von 3 Stunden 2.
Ja.
Also wirklich solide.
Und nach ähnlicher Laufvorgeschichte wie Anna Haug.
Genau, also und mit dem Ergebnis hat sie sich auch super zufrieden gegeben. Ja. Also dann Platz 4, da kann sie sich gerade als Debüt und mit der Vorbereitung, also super abgeliefert.
Super,
das ist echt, ja. Und Heather Jackson auf Platz 5 und dahinter mit der zweitschnellsten Laufzeit des Tages Kaiser Sali, die ihre Karriere damit auch beendet hat.
Ja.
Ja.
Also ein Frauenergebnis. Großartig.
Frauenerlebnis und Ergebnis, beides auf jeden Fall. Ja, ja, also das, keine Überraschung, dass Anna Haug ein gutes Rennen gezeigt hat, finde ich, aber definitiv eine Überraschung, dass sie gewonnen hat.
Ja.
Ja.
Daniela Bleimehl.
Genau, als 9.
Dann die 3. deutsche Frau.
Genau,
3 Deutsche
in den Top 10.
Das ist auch in der Breite dann ein schönes
Ergebnis. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, und alle von den dreien auch mit einem Ergebnis, über das sie sich am Ende sehr gefreut haben.
Ja, ja.
Also, und das sicherlich auch zu Recht.
Ja.
Das hätten sie, glaube ich, auch alle vorher so genommen.
Genau, das glaube ich auch. Ne? Ja. Ja, bei den Männern.
Genau, wir haben vieles gerade schon so ein bisschen angerissen.
Genau, fangen wir vorne an beim Schwimmen. Erwartungsgemäß.
Fandest du? Fand ich nicht.
Fandest du nicht?
Zwei Sachen fand ich beim Schwimmen sogar erstaunlich.
Ja, einmal Patrick Lange, ganz bestimmt. Der Titelverteidiger, früh dabei, vorne dabei und ganz an der Spitze. Da habe ich so erwartet. Ich habe man hätte auch erwarten können, dass ein Alistair Brownlee da ordentlich Gas gibt und
also ich hab auch erwartet, dass Josh Amberger vorschwimmt. Ich habe nicht erwartet, dass die Spitzengruppe aus 9 Athleten besteht.
Ja.
Das war für mich so eine Sache. Also ich hab gedacht, dass es weniger sind. Und auch zum Beispiel, dass Maurice kann ja super schwimmen, keine Frage.
Maurice Clavel, ja.
Genau, dass der dabei war, war keine große Überraschung. Da dachte ich aber auch schon so, okay, das war also wirklich sehr gute Schwimmleistung. Und dass insgesamt sich die...
Also wenn wir da nochmal eine Woche zurückblicken, genau, da war ja das Hoala-Swim gewonnen von Alistair Brownlee mit einer Zeit, die 23 Sekunden, glaube ich, schneller war als der Streckenrekord von Jan Silversen.
46.06 oder 07.
Genau, im Jahr davor, wo die Profis ja noch ein bisschen langsamer geschwommen sind. Also man hätte erwarten können, dass da Einzelne wirklich richtig Gas geben und der Rekord vielleicht sogar pulverisiert wird. Dem war nicht so. Es war eher so, dass, glaube ich, die, von denen man es erwarten konnte, dass sie ganz schnell vorweg schwimmen, nicht ganz schnell vorweggeschwommen sind. Ja. Von allen anderen war es eigentlich so erwartungsgemäß, aber es fehlten die Ausreißer.
Ja, also ich hätte damit gerechnet, dass auf jeden Fall Alistair Brownlee, Josh Amberger, Daniel Beckegaard und dann vielleicht
Jan Frodeno.
Genau, das waren die drei, die ich auf jeden Fall schon mal, auch aufgrund natürlich des Hoala-Swim gesetzt hatte. Und dann habe ich überlegt, wer könnte noch dazugehören. Sicherlich jemand, der jetzt auch dabei war, wie Jesper Svensson, Tim O'Donnell und Jan Frodeno. Hätte ich gedacht, vielleicht wären das maximal 6.
Ja. Und dann was wir zum Hoala-Swim vielleicht noch sagen können, es gibt diese Ergebnisliste, aber wir haben gesehen, dass einige Profis am Ziel vorbeigeschwommen sind. Im Zielkanal gab es die Zeitmessung und einige Profis sind nicht durch die Zeitmessung gegangen. Das heißt, sie sind mitgeschwommen, die haben ihre Zeit für sich, ihr Erlebnis, ihren Test gehabt, aber tauchen nicht in der Ergebnisliste auf, vielleicht auch, um das nicht zu zeigen. Wir wissen auch von Profis, die da gestartet sind, aber keine Startnummer mehr bekommen haben, die deswegen nicht durchs Ziel geschwommen sind.
Ja.
Also diese Ergebnisliste des Hoala-Swims ist nicht vollständig.
Das waren in der Spitzengruppe waren schon alle, die dabei waren. Also da waren alle Hawaii-Starter beim Profi-Rennen der Männer gelistet. Also die
bei den Frauen war es vor allen Dingen, dass da...
Genau, deswegen meine ich gerade, also in der Spitzengruppe waren ja nicht nur die drei Angesprochenen, sondern auch noch zum Beispiel Tim Bräutigam, deutscher Age-Grouper, und wer war noch? Zwei waren noch dabei, aber das waren auch keine Profi-Hawaii-Starter der Männer. Also von daher das war... Ich
muss jetzt auch nachgucken, aber...
Ja. Auf jeden Fall, genau, davon wäre ich so ein bisschen ausgegangen, hätte dann gedacht, vielleicht wären das maximal 6 Athleten, dann waren noch dabei halt Braden Curry, Maurice Clavel und Patrick Lange. Mhm. Und jetzt muss man nämlich einmal sagen, das ist, finde ich, letztendlich eine ganz entscheidende Sache, die Leistung zeigt. Es sind alle, und nicht alle, aber viele langsamer geschwommen als im Vorjahr. Und sowohl bei den Frauen, haben wir es gerade schon gesagt, bei den Männern, bei den Age-Groupern, Patrick Lange ist 2 Minuten 51 schneller geschwommen als im Vorjahr. Trotz der Bedingungen.
Mhm.
Also da sieht man einfach, der hat beim Schwimmen auch richtig, richtig Gas gegeben. Das ist die Bedingungen waren offensichtlich langsamer und er war mit seinem Schwimmen letztes Jahr nicht ganz zufrieden. Er ist ja in der ersten großen Gruppe aus dem Wasser gekommen, unter anderem mit Sebastian Kienle, Cameron Wolf. Und dann dieses Mal da so viel schneller, also fast 3 Minuten, das ist ja wirklich ein Brett auf 3,8 Kilometern, auch auf dem Niveau. Der hat wahrscheinlich sich gesagt, so wie ich das ja auch vorher in der Vorschau mir gedacht habe und wie er es auch im Interview hat anklingen lassen, im Idealfall so lange wie möglich am direkten Konkurrenten, in dem Fall Jan Frodeno, dranbleiben, wie 2018 auch schon in Frankfurt, als sie ja quasi das komplette Rennen bis zur zweiten Wechselzone gemeinsam gemacht haben. Das war wahrscheinlich sein oberstes Ziel,
unter
allen Umständen dranbleiben.
Wir haben ja auch im Vorfeld über die Athleten gesprochen. Wir waren uns ja alle irgendwo einig mit der Vorgeschichte, also ein miserables 73 WM-Rennen in Nizza, wo irgendwie gar nichts so an Leistung zusammenkam. Dann auf Hawaii die Probleme, seine Frau, schwerer Radsturz mit Krankenhaus und Nähen und was weiß ich. Trainer Faris Al-Sultan konnte nicht anreisen, musste hier in München bleiben.
Ja.
Und wir haben immer im Vorfeld gesagt, entweder gewinnt man mit sowas oder man steigt aus. Und in dem Moment, wo er beim Schwimmen so performt hat, habe ich gedacht, perfekte Ausgangslage, der muss ja nur abwarten.
Habe ich auch gedacht.
Der muss ja nur abwarten, das Radfahren.
Ich war so positiv überrascht. Ja. Ich dachte, ey, wenn das jetzt so läuft wie in Frankfurt, dann kommt genau das, was Patrick Lange vorher meinte. Seine Wunschvorstellung ist, die laufen zusammen ins Energy Lab. Ich dachte echt dann, das wird jetzt ein richtig geiles Battle.
Ja.
Das ist eine relativ große Spitzengruppe beim Radfahren. Wenn er einen deutlich besseren Tag erwischt als in Nizza und dann auch mit dem Trainingsblock, den er da noch gesetzt hat, wenn er das umsetzen kann, wenn er mitfährt, dann ist er so weit vorn, selbst wenn andere rausfahren, selbst wenn Jan Frodeno rausfährt. Selbst wenn das 3-4 Minuten sind, das hätte dann wahrscheinlich nicht gereicht. Wobei Jan Frodeno ist jetzt 2:42, 2:43 gelaufen. Wenn wenn Patrick Lange dann wieder unter 2:40 rennt, dann wäre das vielleicht hinten raus nochmal spannend geworden. Aber hätte, wenn und aber. Ich habe auch dann in dem Moment gedacht, genial, für den Rennverlauf ist das eine super Sache.
Ja, ja,
dann war ja schon nach wenigen Radkilometern klar, dass es wahrscheinlich auf deutlich mehr Rückstand hinauslaufen wird. Vielleicht noch beim Schwimmen einmal die Rückstände von den anderen, die danach kamen. Verfolgergruppe, die erste wurde angeführt von Nils Frommholt. Und die Gruppe danach, da waren dann so 2 Minuten zwischen, also quasi die zweite große Verfolgergruppe, da waren dann viele Überbiker drin. Also Sebastian Kienle,
Cameron Das ist immer die große Wolf. Frage, wann kommt Kienle aus
dem Wasser? Sebastian Kienle, Cameron Wolf, Lionel Sanders, Joe Skipper, alle starke Radfahrer, alle zusammen nach dem Schwimmen. Da hat man dann schon gedacht, okay, die können dann jetzt erstmal zusammenarbeiten und finden wahrscheinlich auch relativ schnell den Weg nach vorn. Also davon sind wahrscheinlich erstmal die meisten ausgegangen. 2 Radfahrer, die dann auch noch man so mit auf dem Zettel hatte, Andi Dreiz und Boris Stein, kurz nacheinander aus dem Wasser gekommen. Die waren dann nochmal so knapp 2 Minuten dahinter. Die haben knapp 7 Minuten Rückstand auf die Spitze gehabt.
Ja, das ich warte dann ja auf die Frauen und dann geht es für mich ja um eine Aufholjagd. Das heißt, ich muss mich von hinten nach vorne durchs Feld hangeln. Und der erste, den ich gesehen habe von den ganzen genannten, war Andi Dreiz.
Ja.
Aber nicht auf der Radstrecke, sondern daneben. Der stand, das war dann so eine richtige Blue Man Group, mit der Shimano Crew am Rande. Und in dem Moment, wo, ich weiß gar nicht, welche Athletin an ihm vorbeigefahren ist, schoben sie ihn dann wieder auf die Strecke. Mit einem ausgetauschten Hinterrad. Also es hatte kein tiefes Profil. Da sah man schon, okay, der muss irgendwie einen Defekt gehabt haben, aber er hatte auch Probleme mit der Schulter.
Ja, genau.
Noch bedingt durch seinen Sturz in
Nizza. Die Spätfolgen noch von seinem Crash. Er hat ja danach so ein bisschen gesagt, wenn man halt denkt, es geht dann unter Rennbedingungen und wenn halt dann alles, wenn man richtig abliefern muss und das nochmal andere Verhältnisse sind als auch vielleicht im Training, dann es ist nochmal eine andere Situation, dann ging es halt nicht. Und auch der Fakt irgendwie, dass er gesagt hat, vorher die erste richtige Schwimmeinheit, die man als Schwimmeinheit bezeichnen kann, hat eine Woche, in dem Fall vor unserem Interviewtermin, also so knapp 2 Wochen, 2,5 Wochen vorm Rennen stattgefunden, wo man halt dann raushören konnte, okay, da waren jetzt gut 2 Wochen mehr oder weniger Schwimmpause zwischen. Das war dann halt keine, ich will nicht sagen eine schwere Verletzung, aber das hat ja alles schon stark beeinträchtigt, sowohl das Training als auch der ganze Heilungsprozess hat ja dann doch ein bisschen gedauert. Also ärgerlich. Also einfach blöd, dass so gelaufen ist, aber er ist dann raus, früh auf der Radstrecke raus, ist auch Andi Böcherer mit Krämpfen nach dem Schwimmen. Ich glaube entweder ein paar hundert Metern oder 1-2 Kilometern, also direkt danach, hat danach auch nur gesagt, irgendwie hat sich bedankt für die Unterstützung gesagt, aufgrund von Krämpfen raus, also auch einfach wahrscheinlich einen blöden Tag erwischt. Das ist,
die Faktoren haben wir schon genannt, was da alles dazu
kommen kann. Ja. Auf der ersten Radhälfte dann auch noch das Rennen beendet, hat Franz Löschke, der 2 Tage vorm Rennen sich dann das gleiche eingefangen hat wie ich.
Ja.
Also auch Kratzen im Hals, eine leichte Erkältung, die aufgekommen ist und dann auch gesagt hat, okay,
da habe ich schon auf dem Rad gesehen, als ich ihn gesehen habe.
Ich habe beim Schwimmen schon gedacht, der war in der zweiten Verfolgergruppe drin, also in der gleichen Gruppe wie Kienle, Sanders und Co., wo man auf jeden Fall hätte sagen müssen, also eine Gruppe davor, da gehört er eigentlich auf jeden Fall rein.
Ja, also. Also ich habe ihn gesehen und habe gedacht, man sieht ja an, du hast keinen perfekten Tag, jetzt bleibt abzuwarten, ob du das Ganze unter Erfahrung abbußt und es jetzt irgendwie ins Ziel bringst, um einfach mal alles gemacht zu haben hier. Aber dieses Jahr wirst du keine Rolle spielen.
Ja, aber ich meine, das ist ja die Frage, wenn man einen schlechten Tag hat, dann zu finishen ist das eine, aber wenn dann halt du gesundheitlich irgendwie merkst, es sind ja 2 unterschiedliche irgendwie Schmerzen. Also das eine sind halt dann die sonst guten Schmerzen oder die dazugehören, wo man weiß, darauf muss man sich einstellen, damit muss man umgehen, aber wenn es halt gesundheitlich nicht geht, da bin ich auch der Erste, der sagt irgendwie hier von wegen DNF ist keine Option, doch, also sobald es gesundheitliche Folgen dann haben kann und es darum geht oder um Verletzungen oder so, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil das das lohnt sich ja vorne und hinten nicht.
Ja,
also,
ja.
Das,
also traditionsgemäß die DNF-Quote bei den Profis viel, viel höher als bei den Edge-Gruppern.
Ja.
Ja, die Edge-Grupper, die da ihren Lebenstraum sich erfüllen, einmal ins Ziel zu kommen, da ist es dann egal, wenn es eine Stunde später wird. Aber die Chance haben die vielleicht nie wieder in ihrem Leben.
Ja.
Und bei den Profis, das tut sich dann niemand mehr an, da irgendwie um Platz 30 mitzuleiden.
Ja, vor allem jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man irgendwie erkältet.
Ja.
Versucht oder sich fragt, kann man schon wieder trainieren, sollte man schon wieder einsteigen, und wenn dann das wichtigste Rennen des Jahres ist und man sich gerade 2 Tage vorher und das gerade wahrscheinlich alles auch noch so im Kommen ist, das ist kein gutes Gefühl. Da hat man dann noch keine Lust, und wenn man dann schon früh merkt, man fühlt sich nicht, es geht nichts, dann gibt es auch einfach keinen Grund, warum sollte man das machen?
Ja, ja.
Also man riskiert seine Gesundheit und es kommt auch nichts bei rum. Das ist halt dann, die Rechnung geht dann auch nicht auf. Ja, und dann natürlich der größte
Das ist
der größte oder der entscheidendere Moment auch von der Renndynamik her. Patrick Lange, der ja auch noch, das war ja auch noch auf der ersten Radhälfte, so wie die davor genannten. Aber was natürlich für die Renndynamik was anderes bedeutet hat. Einer der großen Favoriten, vorher in der ersten Gruppe dabei gewesen, schon früh zurückgefallen. Also zuerst zurückgefallen ist Jesper Svensson.
Ja.
Dann sofort aus der neunköpfigen Spitzengruppe raus. Dann Patrick Lange, und dann ist er ja erstmal quasi allein hinterhergefahren mit immer größer werdendem Rückstand. Wurde dann von den Verfolgern quasi eingeholt, blieb dann auch einige Minuten dabei. Also ich weiß nicht, wie lange das war, 10 Minuten, Viertelstunde vielleicht. Und dann hat man auch nur schon gesehen, okay, da ist jetzt die ganze große Gruppe einmal komplett an ihm vorbeigefahren.
Und auch da, das Gesicht sprach Bände schon unterwegs. Man hat gesehen, der hat gerade keinen Spaß.
Ja.
Und der ist genial geschwommen, hat sich vielleicht viel ausgemalt, aber es lief nicht. Das hat man, es war so offensichtlich.
Ja, ja. Und allein dann hinterhergefahren, also keine Unterstützung mehr gehabt, schon früh auf der Radstrecke, und dann war es exakt nach 2,5 Stunden dann die Situation, die sicherlich viele gesehen haben. Er hat einen Supporter am Streckenrand erkannt, hat dann aus eigentlich voller Geschwindigkeit runtergebremst, ist rechts ran stehen geblieben und dann auch relativ schnell mit demjenigen zum Auto.
Also Franz Löschke kam mir entgegen auf dem Rad. Der ist dann nach Hause geradelt, geeiert irgendwie. Das kennt man auch. Da haben wir auch schon Relats gesehen irgendwie, die das gemacht haben. Ja. Also wenn es dann nicht läuft und man muss irgendwie ja wegkommen. Ja, das ist halt nicht so, dass man da mehrere kleine Runden fährt und sich nach jeder Runde überlegen kann, gehe ich jetzt in mein Hotelzimmer oder nicht. Man ist da draußen und das ist weit draußen. Ja, also zwischen den beiden Zuschauerpunkten, wo überhaupt Zuschauer rankommen können, liegen eigentlich 50 Kilometer. Es gibt noch zwischendurch eine Querstraße, wo noch ein paar Zuschauer stehen, aber die ganzen Supporter treffen sich eigentlich da, wo es links abgeht, nach Havi in Kawaihae, kurz vor der Tankstelle. Da stehen die alle und da sieht man auch bekannte Gesichter, und in dem Moment hat er ein bekanntes Gesicht gesehen und hat gesagt, call it a day.
Ja. Ja, also das war dann der erste rennentscheidende Moment, weil dann klar war, okay, der spielt einmal keine Rolle mehr um den Sieg, aber auch sonst irgendwie, wo man sich dann ausgemalt hat, selbst wenn es dann auf dem Rad nicht reicht, um vorn dabei zu sein, kommt dann nochmal irgendwie die bekannte Aufholjagd, das kommt man natürlich alles vergessen. Und die Begründung danach war dann natürlich, haben sich alle gefragt, irgendwie, was ist da los, warum macht er da nicht weiter, selbst wenn er einen schlechten Tag hatte, also niemand hatte im Vorfeld irgendwie Informationen. Danach kam dann raus, über Nacht Fieber bekommen, also auch gesundheitlich angeschlagen gewesen. Und dann ist halt die Frage für den Athleten natürlich eine ganz schwierige Entscheidung. Du arbeitest so lange darauf hin, du planst es, du buchst Trainingslager und Flüge, und gerade wenn du so enttäuscht bist von deiner vorherigen Saison oder vom vorherigen Saisonverlauf, die Saison davor war ja gut, aber von den Rennen in Frankfurt, in Nizza, und du dann dir ausmalst, da dann alles, also das, mit dem Ergebnis fiel ja quasi die Saisonbilanz von Patrick Lange. Wenn er da wieder ein gutes Rennen macht, also Sieg oder Podium, dann ist alles von davor quasi wieder vergessen. Aber wenn das halt jetzt der Fall war, dass er zum ersten Mal bei seinem 4. Hawaii-Start alle 3 Rennen davor waren, ja wirklich klasse, dann das halt nicht abliefern kann, dann ist es jetzt quasi so, wie es geworden ist. Warum auch immer, einfach rein von den Resultaten, wirklich ein echt schlechtes Jahr gewesen.
Ja.
Also quasi zu Buche ein 70-3-Sieg bei seinem ersten großen Rennen, beim 70-3 in Vietnam, im Mai war es, glaube ich. Und danach kam an Ergebnissen jetzt nichts mehr. Das ist natürlich aber das meinte ich jetzt danach auch, um dem vielleicht mal vorzugreifen. Ich glaube nicht unbedingt jetzt langfristig, oder ich glaube langfristig ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Weil immer wenn man mit Patrick spricht und von wegen Favoritenrolle und so weiter, sagt er, mir geht's damit super, dass ich nicht der Top-Favorit bin. Auch wenn ich hier der zweifache Weltmeister bin, mir kommt es eigentlich entgegen, dass jetzt alle, dass der Ball eigentlich bei, gerade in dem Fall jetzt bei Jan Frodeno wieder liegt. Und jetzt wird die Ausgangslage halt so sein für nächstes Jahr. Er ist wieder derjenige, der erstmal was beweisen muss. Für einige war das ja jetzt auch schon vor dem Rennen wieder. Also es ist ja wirklich immer die Ausgangslage gewesen. Es kommt Patrick Lange zweimal, stellt einen Streckenrekord auf im Jahr da drauf. Stellt seinen eigenen Streckenrekord ein, verbessert ihn, bleibt unter 8 Stunden und trotzdem muss er wiederkommen und erstmal zeigen, dass er es wieder kann, so nach dem Motto. Für andere der absolute Champion, der dann auch erstmal wieder der für viele ja auch in der Favoritenrolle war, einfach dadurch so, er hat diese speziellen Anforderungen des Rennens und er ist derjenige, der am besten damit zurechtkommt.
Ja.
Und so unterschiedlich war es dann letztendlich. Also bei Patrick Lange immer so ein bisschen geteilte Meinung. Die einen, die sagen, er muss eigentlich immer wieder aufs Neue beweisen, dass er es kann und auch, dass er es auf Hawaii kann und ist einfach nicht der Top-Favorit. Andere, die sagen, Hawaii ist nun mal dieses spezielle Rennen, er kommt damit am besten zurecht, er ist erstmal derjenige, der auf Hawaii geschlagen werden muss. Ja, also zwei ganz unterschiedliche Meinungen und jetzt ist aber nach dem Ergebnis klar, nächstes Jahr kann er erstmal überall ohne Druck rangehen. Er ist nicht der Weltmeister, er war nicht auf dem Podium, auch die Vorergebnisse waren deutlich unter seinen Erwartungen. Er kann erstmal ganz unbeschwert und ohne Druck sich ein Rennen aussuchen, was er machen will oder Rennen planen, die er machen möchte. Und ich glaube, dadurch, dass er sonst einfach mit der Rolle auch besser klarkommt, wenn er sich seinen bekannten Rucksack nicht zu voll packt, dann ist er am besten. Und der wird jetzt auch nicht beladen sein nächstes Jahr. Da kann er dann echt sich jetzt Gedanken machen, wie er die Saison gestalten will. Ganz entspannt an die Sache rangehen und das muss kein Nachteil sein. Er hat 3 Jahre in Folge abgeliefert, irgendwann ist es dann soweit. Ich möchte nur daran erinnern, Jan Frodeno, erster Hawaii-Start, 3. Platz, dann 2 Siege, dann ausgestiegen.
Ja.
Das gleiche jetzt bei Patrick. Erster Hawaii-Start, 3. Platz, 2 Siege, jetzt ausgestiegen. Wollen wir hoffen nicht, dass er nächstes Jahr dann auch nicht an den Start gehen kann wie Jan Frodeno, aber...
Frodeno ist nicht ausgestiegen, er hat es zu Ende gebracht, aber das waren halt andere gesundheitliche Probleme.
Genau, also dann schlechtes Rennen.
Schlechtes Rennen,
beziehungsweise auch gesundheitliche Probleme.
Ja.
Und deswegen irgendwann erwischt es einen halt mal.
Hast du irgendwie gehört von Jan Frodeno oder so, wann die davon erfahren haben, dass Patrick Lange raus ist?
Ja, Jan Frodeno hat erzählt, dass er Rückstände bekommen hat und dann einmal durchgegeben wurde, irgendwie 4 Minuten oder so und dann schon bei der nächsten Zwischenzeit, und das war nicht so viel später, schon über 10, wo er dann dachte, okay, das ist jetzt, also jetzt ist klar, da ist irgendwas und dann wusste man ja auch, das war ja erst nach irgendwie 1,5 Stunden auf dem Rad, also da ist ja klar, bei über 10 Minuten jetzt ist was passiert oder auf jeden Fall ist das Ding gelaufen.
Ja.
Und dann ist halt jetzt, um darauf zurückzukommen mit Fieber, natürlich ist es eine schwierige Entscheidung. Du willst, es ist dieses eine Rennen, du hast alles investiert, du willst natürlich unter allen Umständen an den Start und da dann am Rennmorgen sich dagegen zu entscheiden und gerade das vielleicht auch so ein bisschen zu trennen, je nachdem wie schlimm das dann ist, irgendwie ist das dann die Nervosität, stellt sich das ein mit dem Startschuss, das ist ja auch immer noch sowas, was passieren kann.
Ich meine, jeder von euch da draußen auch, der mal eine Langdistanz gemacht hat, weiß, Halskratzen in der Woche gehört dazu. Du wirst es auch irgendwann erfahren.
Hatte ich auch schon.
Ist bei Mitteldistanz, ab Mitteldistanz ist das, glaube ich, so. Ne? Beim Marathon auch, da zwickt das Knie in der Woche vorher. Ja, man ist dann eben sehr, sehr, sehr sensibel und also man kann das nachvollziehen, dass man dann doch an den Start geht, wohl wissend, dass, wenn es ganz schlimm ist, man sich da nichts Gutes mit tut.
Ja, ist halt die Frage, ne? Also, ich meine, viele haben danach auch irgendwie Kritik am Management geäußert bei uns, also viele von euch quasi, von unseren Usern überall in den Kommentaren, auf unserer Website, bei Facebook und so weiter. Ja. Wo man dann halt sagt, muss man dann dem Athleten sagen, ey, du, natürlich willst du starten, aber macht das wirklich Sinn als Titelverteidiger, wenn du, also so nach dem Motto, du kannst eigentlich nur verlieren dabei. Also wenn du jetzt an den Start gehst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, gesundheitlich angeschlagen, da das große Ding abzuschießen? So nach dem Motto, willst du es dann probieren oder sollte man dann versuchen, den Athleten zur Vernunft zu überreden? Es ist eine schwierige Situation. Ja. Ist halt auch immer die Frage, wie schlimm das war, aber bei Fieber ist immer... Also
letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung. Wir sehen ja die Teams um die Athleten werden immer professioneller, die da anreisen.
Ja.
Ja, also keiner der Top-Favoriten kommt ohne einen großen Betreuerstab. Aber ich glaube, für alle lässt sich sagen, in jedem Team ist der Athlet immer noch der Chef und hat die finale Entscheidung.
Ja, ja, also ja, ja, klar. Also wie gesagt, schwierig. Und gerade das Schwimmen zeigt ja irgendwie, dass es jetzt nicht so eine Situation war, es geht gar nichts. Mhm. Man hätte vielleicht nach ein paar hundert Metern am Schwimmen gemerkt, okay, heute ist, ja, tut mir leid, aber jetzt irgendwie, weil er dann ja auch gesagt hat, auf dem Radfahren ist ihm irgendwann schwindelig geworden und schwarz vor Augen und so und dann musste er halt irgendwann ranfahren. Und das ist halt, das ist dann die Frage. Das Schwimmen lief ja wirklich 1A, das war wahrscheinlich das Schwimmen seines Lebens.
Gut. Man muss auch sagen, von denen, die sich für Kona qualifiziert haben, von den Profis, waren eigentlich auch fast alle da. Ich glaube, es fehlte ein einziger Mann und zwei Frauen von allen Qualifizierten, die zumindest in die Rennwoche eingecheckt haben. Da steht im Foyer des King Cam Hotels steht immer die große Tafel mit den Startnummern drauf und da wird dann, die machen dann quasi alle ihre Unterschriften drauf und bei einer stand Get Well Soon. Ich glaube, bei den Frauen ist nur die, wie heißt sie hier, die kleine. Barbara Rivieros ist nicht angetreten und eine zweite und bei den Männern fehlte, glaube ich, auch nur einer, aber keiner von den Top-Favoriten.
Ja, doch, Terenzo Bezzone.
Der war es, der fehlte auf der Liste dann.
Der hatte ja noch Achillessehnenprobleme. Kyle Buckingham durfte aufgrund des Visums nicht einreisen.
Genau.
Das waren die beiden.
Das waren die, ne? Und wenn man so in die Vergangenheit schaut, also es gibt wirklich ganz wenige prominente Fälle nur, wo Top-Athleten am Renntag nicht angetreten sind. Das war einmal Chrissy Wellington, die spontan zurückgezogen hat. Wo man die Gründe nicht so richtig wusste. Und Faris Al-Sultan hatte mal auch Magen-Darm-Probleme, wo es dann am Morgen hieß, der ist nicht aufgestanden, der kommt nicht.
Ja.
Aber ansonsten, es gibt diese Tage und das haben wir jetzt häufiger gehabt schon in dieser Episode. Die Tagesform ist auf Hawaii nochmal eine ganz andere Bedeutung und die Gesundheit als überall woanders auf der Welt bei allen anderen Rennen.
Ja, definitiv.
Ja.
Ja, an dem Moment war dann klar, okay, Patrick Lange spielt keine Rolle mehr.
Dafür Jan Frodeno hat das Rennen die ganze Zeit unter Kontrolle gehabt. Das war wirklich eine Ausstrahlung, die der an den Tag gelegt hat. Der hat die ganze Zeit gewusst, was rund um ihn zu passiert. Und er hat die ganze Zeit auch wirklich von der ganzen Körpersprache her, vom Gesicht her gezeigt, ich bin hier der Chef.
Ja, also definitiv, das war im Nachhinein eine so dominante Vorstellung in allen Disziplinen. Also beim Schwimmen hat er ja noch am Ende sogar Alistair Brownlee überholt, ist dann direkt hinter Josh Amberger als Zweiter aus dem Wasser gestiegen. Beim Radfahren auch am Anfang direkt nach vorn gesetzt. Dann für 20, 25 Kilometer hat der Maurice Clavel die Arbeit übernommen und einfach mal seinen kompletten Rennplan in den Boden gestampft.
Clavel hat Krawall gemacht.
Hat ja vorher gesagt, anstatt Krawall, weil er aus dem letzten Jahr gelernt hat, will er so eine Easy und Hang Loose, hat er bei uns im Interview gesagt.
Da sah es nicht nach aus.
Das war definitiv nicht der Fall.
Der hat sich in Szene gesetzt, also die nächste Szene, die man von ihm dann gesehen hat, mehr oder weniger, war sein Zieleinlauf parallel zur Siegerehrung der Frauen.
Ja.
5 Meter neben
das,
ihm.
Genau, das wurde dann hinten raus echt ein richtig harter Tag.
Ja, ja.
Ja, und dann beim Radfahren, der Verlauf ist eigentlich ja so, haben wir vorhin einmal schon angesprochen, die Spitzengruppe vorneweg immer ein bisschen kleiner geworden. Daniel Beckegaard ist rausgefallen, weil er einen technischen Defekt hatte. Der ist dann hinten wieder mitgefahren. Braden Curry ist irgendwann rausgefallen. Und dann waren noch neben dem angesprochenen Trio, was am Ende sich abgesetzt hat, noch Maurice Clavel dabei und Josh Amberger. Josh Amberger ist dann auch irgendwann rausgefallen. Maurice Clavel wurde danach Harvey abgeschüttelt, glaube ich, oder war schon kurz davor oder war es direkt danach. Bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall um den Wendepunkt rum. Und dann ist ja das Trio an der Spitze erstmal allen davon gefahren.
Josh Amberger, den habe ich noch fotografiert. Der hat einen bösen Schlenker gemacht. Der lag aber schon weit hinter der Spitze in Harvey.
In Harvey, genau.
Der hat seine Tüte. Also in Harvey gibt's, man fährt rein in diese kleine Ortschaft, ruft vorher noch seine Startnummer rüber. Da gibt's dann die persönlichen Verpflegungsbeutel. Die, ich würde sagen, so die Hälfte des Spitzenfeldes in Anspruch genommen hat. Mhm. Ja, also die haben da ihre eigenen Radflaschen nochmal im Beutel deponiert. Wie gesagt, man fährt rein nach Harvey, die Startnummer wird in dem Moment schon registriert und beim Rausfahren wird dann der persönliche Beutel angereicht, wo meistens dann eben eine Radflasche drin ist. Und wie gesagt, so die Hälfte der Leute hat es genommen und Josh Amberger ist dabei fast zu Boden gegangen. Ja, der hat irgendwie...
War auch windig da, ne?
Ja, ja, da war es auch windig und der hat da irgendwie einen ganz komischen Schlenker gemacht, hat sich aber wieder gefangen. Da war die Spitze aber schon weg.
Ja, auch sein Rennbericht ist wieder sehr unterhaltsam. Der macht das ja bei den letzten großen Rennen, hat das ja schon immer gemacht. sollten sich alle mal durchlesen bei Instagram. Das ist wirklich sehr, sehr gut immer.
Ja,
ja, und dann das Trio. Dann gab es ja noch den Zwischenfall mit Alistair Brownlee, der einen Platten bekommen hat.
Da war man sich uneins draußen, ob es eine Zeitstrafe oder ein
Platten. Ja, irgendwie in der Sportschau hieß es irgendwie 5 Minuten Zeitstrafe. Aber ja, hatte ja Tubeless-Reifen, kurz angehalten. Kartusche rein, weitergefahren.
Das war übrigens eine Frage, warum so viele Athleten mit Schlauchreifen fahren und nicht mit den so hochgelobten Tubeless. Da werden wir uns mal intensiver mit beschäftigen.
Waren so viele? Das habe ich auch mitbekommen.
Ja, hat irgendwer unter einer Bildergalerie gepostet, okay. Der es wohl näher verfolgt hat. Also
Können wir nochmal aufgreifen an anderer Stelle.
Müssen wir noch mal wenig Materialdefekte, ja, die irgendwo, ich erinnere mich noch damals, Norman Stadler, wie er in der Wüste da sein Rad in die Lava gezeffert hat und fucking Tire und was weiß ich irgendwie. Ne? Also das war jetzt bei Brownlee nichts Rennentscheidendes.
Ja, Daniel Beckegaard, wo der gelandet wäre, wenn er die Spitzengruppe gehalten hätte auf dem Rad. Der ist am Ende, glaube ich, sogar noch den viertschnellsten oder fünftschnellsten Marathon gelaufen. Aber hat am Ende quasi für nichts, also der wäre bestimmt noch auf jeden Fall in den Top 10 gelandet. Mit der Leistung. Also, ja, aber sonst jedenfalls nichts Rennentscheidendes. Mhm. Ganz vorne, wenn man jetzt das Podium nimmt wahrscheinlich. Ja, und dann hinten raus die angesprochene Situation. Zu dritt erstmal weg, Verfolgergruppe zwischenzeitlich näher gekommen, auf 2:20 ran. Dann nach Harvey, nach der Abfahrt und der Attacke von O'Donnell auf 3 Minuten wieder raus. Und ja, dann irgendwann Jan Frodeno nochmal ernst gemacht. Und das war
vorhin erwähnt, die Gruppe der Überbiker nach dem Schwimmen.
Genau, die hat sich dann ja auch ein bisschen noch zerlegt, da sind dann wirklich nur die starken Radfahrer übrig geblieben und Cameron Wolf hat die meiste Zeit die Führungsarbeit gemacht, dann nach der Pressekonferenz gesagt, manchmal kam dann Boris Stein, der aufgefahren ist, an die Spitze und ist immer so für 10, 15 Sekunden 500 Watt gefahren und dann hat Cameron Wolf sich gefragt, was machst du denn da? Und dann ist er an ihn rangefahren und meinte, was soll denn das? Und dann hat Boris wohl irgendwie gesagt, ja, ich will nur ein bisschen spielen. Und dann meinte Cameron Wolf bei der Pressekonferenz, so, als ich das gehört habe, dachte ich echt nur so, danke für nichts, du Dummkopf.
Also, wann wusste Boris Stein, dass er das Rennen nicht beenden wird?
Ich denke nach dem Laufen. Beim Laufen, also nach dem Radfahren.
Ja, oder hat er auf dem Rad schon gesagt, ich mache hier ein bisschen Show?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war so, die Probleme waren ja so typisch beim Laufen. Er hatte ja irgendwie Hüftprobleme auch in den Tagen vorher schon und wollte halt dann beim Laufen gucken, wie sich's anfühlt, hatte dann Schmerzen und ist rausgegangen. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Was interessant ist, das können wir später vielleicht nochmal an anderer Stelle ein bisschen tiefgreifender machen. Wir haben ja in Nizza auch schon über die Wattzahlen gesprochen. Cameron Wolf, 296 Watt Average Power getreten. Jemand, der noch in der Verfolgergruppe dabei war, Christian Hogenhaug, 288. So um den Dreh, Cameron Wolf hatte ja danach die offiziell schnellste Radzeit von 4:15. Boris Stein ist 4:13 gefahren, aber wurde nicht gewertet, weil er nicht gefinisht hat. Mhm. Damit man mal so einen Einblick bekommt, irgendwie, was die Athleten getreten haben.
Und ja,
dementsprechend, Jan Frodeno ist ja nochmal deutlich weiter weggefahren. Und Boris Stein hat in seinem Eintrag, wo er seine Leistungsdaten veröffentlicht hat, auch geschrieben, kein Wunder, bei 229 Watt hinten in der Gruppe. Also da ist das Tempo wohl echt so ein bisschen eingeschlafen, weil niemand mehr so richtig wollte.
Das heißt, Frodeno bei seiner Körpergröße deutlich über 300 Watt wahrscheinlich.
Ja, also Normalized Power hatte Cameron Wolf auch knapp drüber, aber kann man wahrscheinlich von ausgehen, so dass es um und bei 290 bis 300 Watt
jetzt liegt. Im Nachhinein betrachtet, Cameron Wolf kurz vor dem Rennen, 3 Wochen vorher noch in Italien, Streckenrekord, schlau oder nicht schlau?
Ich glaube, der weiß, was er da macht. Der weiß, wie er regeneriert, der trainiert so viel, der hat letztes Jahr so viele lange Distanzen gemacht. Sein Coach hat auch ganz viel Plan auf jeden Fall. Die werden sich was dabei gedacht haben und ich glaube nicht, dass das einen Einfluss hatte. Er ist deutlich schneller gelaufen als sonst immer, 11 Minuten schneller als letztes Jahr und da hat er das Rennen gemacht, was er konnte. Er ist vorgefahren, er hat auch die Leistungsdaten oder die Wattzahlen getreten, die er treten kann. Es hat nur einfach von der Renndynamik nicht
für mich nach der Vorgeschichte, nach den Erfahrungen, die er hat, nach dem, was er zu leisten imstande ist, einer der ganz, ganz großen Favoriten fürs nächste Jahr.
Ja, also
Jan Frodeno dann 39 Jahre alt.
Ja, also
ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.
Ja, also das ist gerade in Anbetracht dessen, dass wir gesehen haben, Javier Gomez ist für eine Langdistanz in 3 Wochen gemeldet. Der hat nochmal Bock. Ja. Alistair Brownlee will auch wiederkommen.
Ja.
Da kann man die drei großen, dann haben sie mal auf jeder Distanz gegeneinander geraced. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Ja. Nee, aber bleiben wir in diesem Jahr nochmal.
Um das Rennen jetzt nochmal zu Ende zu führen. Genau, auf die Wattzahlen und Raddaten kann man ja vielleicht irgendwie nochmal an anderer Stelle genauer eingehen. Da habe ich nämlich ein bisschen was zusammengesammelt, da lässt sich auch was finden. Mhm. Kann man da vielleicht auch nochmal einteilen, wie am Anfang losgefahren wurde, hinten raus, wo dann die Unterschiede waren. Nur einfach die Zahlen jetzt schon mal, um so einen generellen Überblick zu kriegen. Und ja, dann beim Radfahren Jan Frodeno alle nochmal distanziert, mit über 2 Minuten Vorsprung in die Wechselzone gefahren vor Tim O'Donnell. Alistair Brownlee wurde dann von den Verfolgern sogar noch geschluckt und ja, ab dem Moment war dann auch sofort beim Laufen klar, okay, Jan Frodeno lässt nichts mehr anbrennen. Das war wirklich sehr, sehr dominant. Seinen schnellsten Marathon gelaufen, den er auf Hawaii bisher hatte, vorher 2:45:34, jetzt 2:42:43, also nochmal um fast 3 Minuten oder knapp 3 Minuten schneller gelaufen, vorher auf dem Rad allein weggefahren, sich auch nicht versteckt, kluge Attacken gesetzt, taktisch perfekt agiert, vernünftiges Pacing, das war halt...
Es gab diese Szene, die wir auch eingefangen haben, die auch in Print noch erwähnt ist, nach ungefähr 10 Kilometern auf dem Ali Drive, wo er an seinen Betreuern vorbei lief und die haben sich gegenseitig irgendwas zugerufen und er hat danach richtig herzlich gelacht eigentlich, gestrahlt. Also er wusste in dem Moment, glaube ich, das wird jetzt toll. Ich habe ihn noch einmal so ein bisschen leidender erlebt. Das war 5 Kilometer vor dem Ziel oder 6 oder 7. So viel Zeit habe ich dann ja auch nicht mehr da dran zu bleiben. Ich muss ja vor ihm im Ziel sein. Das ist ja dann gar nicht so einfach. wir müssen ja dann noch durch so ein paar Absperrungen, Kontrollen durch. Aber da sah er noch einmal ein bisschen angeschlagen aus, aber da war die Sache schon so klar. Das ist eine Situation, wo keiner mehr richtig glücklich aussieht. Da war aber klar,
sein Laufen sah ja auch die ganze Zeit noch wirklich sehr, sehr flüssig aus. Also das ist, haben nur noch ein paar Minuten, müssen gleich hier los, einen Flieger noch bekommen Richtung Hamburg, also wir zumindest oder ich zumindest. Yeah. Also beim Laufen auch da nochmal schneller, obwohl er ja auch nicht musste, nochmal schneller gelaufen als alle anderen, schnellsten Marathon, hat er seine Custom-Schuhe von Adidas getragen, die später wohl mal Meta-Racer heißen sollen, vor Tokio kommen. Von Essex, die jetzt auch mit Carbon-Sohle ausgestattet wurden, wo er dann vorher gesagt hat, als er die vorgestellt hat, bei seinem eigenen Event, irgendwer in Japan hat zum Glück entschieden, dass er die schon bekommt und tragen durfte. Und ja, auch eine spannende Geschichte, dass er da seinen Laufstil umstellen musste durch spezifisches Krafttraining, weil seine Muskulatur anders aktiviert wurde. Ja, auch der Schuh, er hat vorher nicht so an diesen Vaporfly-Nike-Hype geglaubt, aber jetzt, nachdem er dann selbst so die Essex-Variante bekommen hat, scheint das ja sehr, sehr gut für ihn funktioniert zu haben. Ist den Schuh auf Maui eingelaufen. Also auch da, Jan Frodeno, jemand, der da nichts dem Zufall mehr überlässt, was also Equipment angeht.
Man wusste bald, der wird gewinnen und dann ging es um die Zeit. Ja, man wusste, Streckenrekord aus dem Vorjahr. Wir haben alle gesagt, so perfekte Bedingungen wird es nicht wieder geben.
Gab es auch nicht. Die waren
Die Bedingungen waren auf jeden Fall deutlich schwerer und trotzdem Jan Frodeno schneller als alle anderen in 42 Austragungen des Ironman Hawaii zuvor. Damit wird man zum Größten aller Zeiten.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wer das Rennen so dominant gewinnt und dann aus, muss man schon sagen, echt eigener Kraft dann am Ende vom Radfahren die Attacke setzt, so gut agiert, beim Laufen so durchzieht und da gar keine Zweifel aufkommen lässt, der war halt wirklich mindestens eine Liga über allen anderen an dem Tag.
Dave Scott, Mark Allen haben das Rennen jeweils 6-mal gewonnen, danach keiner hat es 5-mal gewonnen, keiner 4-mal. Jan Frodeno jetzt in der Riege derer, die es 3-mal gewonnen haben.
Der erste Deutsche,
Peter Reed ist dabei, glaube ich, bei den Dreifachgewinnern. Ja. Craig Alexander. Und er ist noch nicht fertig. Er hat bei der Pressekonferenz vorher schon gesagt, er hat das in der Vergangenheit immer so ein bisschen offen gelassen, aber er hat definitiv gesagt, ich komme wieder. Auch im Nachhinein hat er das nochmal gesagt. Und da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, und alles andere als ein Sieg wäre auf jeden Fall eine Niederlage.
Ja.
Also für über Platz 2 würde er sich auf jeden Fall ärgern, sonst würde er nicht an den Start gehen.
Hier gefreut über Platz 2 hat sich Tim O'Donnell.
Ja. Im Männerrennen auf jeden Fall die größte Überraschung des Tages.
Ja.
Der Hawaii-Start war der 3. Saisonstart für ihn insgesamt. Hatte einen Crash in dem Jahr, dann im Vorfeld nochmal Laufprobleme. Und es ging dann so das Gerücht rum, er hätte nicht mal Laufschuhe eingepackt, also mit einem Augenzwinkern wurde auch Jan Frodeno gesagt. Da meinte Jan Frodeno dann, ab dem Zeitpunkt wusste er, dass O'Donnell fit ist. Also ja, so ein bisschen so die Mindgames da. Ja. Aber nee, das war wirklich sehr, sehr emotional. Denen sind ja im Ziel auch dann die Tränen gekommen.
Ja.
Und das war wirklich ein gutes Beispiel dafür. Hawaii, viele sind fit am Start. Am Ende wird das Ding im Kopf entschieden, weil mit seinen Vorergebnissen hatte ihn fürs Podium bestimmt fast niemand auf Rechnung.
Ja. Und krasser Gegensatz dazu, der sah genauso traurig aus wie du, wenn du gleich deinen Flieger verpasst hier. Sebastian Kienle konnte nicht wirklich jubeln im Ziel, das muss man einfach so festhalten.
Ja.
Ne? Das Gate hat sich geändert. schreibt uns Kollege Nils hier gerade. Ne? Also wir müssen jetzt ja tatsächlich ein bisschen in Hektik verfallen.
Genau, ja, Sebastian Kienle beim Zieleinlauf vielleicht einmal so ein bisschen Unzufriedenheit, aber sicherlich auch einfach, weil er total ausgelaugt war. Ben Hoffmann kam von hinten noch auf 47 Sekunden ran, den zweitschnellsten Marathon des Tages in 2:43 gelaufen und Kienle konnte am Ende nicht verwalten, der musste einfach nochmal drücken. Das war sicherlich auch noch so ein Faktor. Wenn du bis zum Ende nochmal durchlaufen musst, siehst du auch im Ziel anders aus, als wenn du weißt, auf den letzten 5 Kilometern, da passiert nichts mehr nach vorne oder nach hinten.
Ja.
Und ja, aber ich glaube, für Kienle war das, oder fangen wir damit an, ein starkes Statement von Dan Lorang in unserer Show, der gesagt hat, Sebastian Kienle, gerade in Anbetracht des Vorjahres, ein starkes Ergebnis, er ist sicherlich jemand, der Hawaii nochmal gewinnen wird. Das als Trainer von Jan Frodeno zu sagen, ist auf jeden Fall eine große Anerkennung für die Leistung und Wertschätzung des Athleten. Und ich könnte mir aber vorstellen, das Problem, was Kienle auch so ein bisschen damit, oder was heißt Problem, das Rennen hat halt auch mal die Augen geöffnet, wie schwer es ist, Jan Frodeno zu schlagen. Weil sich dann Sebastian Kienle natürlich auch fragt, wo soll er das machen, wenn man Jan Frodeno jetzt nicht mal mehr auf dem Rad einholen kann. Also wegfahren ist nochmal das andere, aber auch nicht mal mehr einholen. Die haben sich ja auf dem Rad nicht mal gesehen.
Ja.
Das war ja vorher sonst auch immer der Fall. Alle starken Radfahrer haben damit gerechnet, dass sie irgendwann nochmal wenigstens auffahren werden.
Ja.
Vielleicht nicht, dass sie wegfahren, aber dass sie wenigstens dann zusammen auf die Laufstrecke gehen. Und dass es jetzt nicht mal dazu gekommen ist, lässt natürlich jetzt alle irgendwie grübeln, was muss man machen, damit man den überhaupt schlagen kann. Weil der kann ja einfach alles. So, das ist ja da. Jan Frodeno schwimmt ganz vorne mit, Jan Frodeno fährt ganz vorne Rad, kann das Ding auch alleine fahren und er läuft am schnellsten. Das ist.
Vielleicht ist es die Biologie, die dazwischen kommen kann. Er ist 38 Jahre alt, der zweitälteste Hawaii-Sieger nach Craig Alexander, der 23 Tage älter war.
Es ist auch immer, wir wissen es ja, haben wir auch gesagt, es ist die Tagesform. Man muss es jedes Jahr reproduzieren, man muss den Tag immer erwischen. Und das ist halt.
Ich winke schon mal den Kollegen, wir sehen uns nächste Woche in Hamburg. Guten Flug. Wir schicken Simon gleich hinterher.
Ja, okay. Dann, an der Stelle haben wir jetzt Gate 4. Gut.
Gate 4.
Alles klar. Ja, was wollen wir noch einmal in einer Minute
abhandeln? Aus deutscher Sicht war es das dann ja eigentlich, was zu berichten ist, außer dass alle anderen irgendwo so ein bisschen unter ihren Erwartungen blieben, auch hinter den eigenen Erwartungen.
Nächster ist dann Nils Frommold. Und Alistair Brown, die Lionel Sanders, vielleicht noch einmal, um es zu erwähnen, krass eingebrochen beim Laufen beide, aber gefinisht. Lionel Sanders, Alistair Brown, die dazu noch motiviert, auf Platz 21, 22. Mark Duelsen als Deutscher dann 23. Maurice Clavelle haben wir angesprochen, dass er eingebrochen ist, 38 und dann Platz 40 und 41, die beiden letzten Plätze im Profifeld, Stefan Schumacher und Lukas Krämer. Für Maurice Clavelle auf jeden Fall. Auch für Lukas Krämer, der hat sich wirklich am Ende mit 3 Stunden 54 als Wandertag nochmal durchgebissen. Auch hoch anzurechnen, dass man damit überhaupt noch finisht. Aber die haben sich natürlich auch was anderes vorgestellt.
Ja.
Genau. An der Stelle müssen wir dann jetzt einen Punkt machen.
Ja.
Es gibt noch so viel zu besprechen, aber alles kann man ja auch, Entschuldigung, auch nachlesen bei uns im großen Hawaii-Special.
Genau, das ist schon eigentlich heute digital erhältlich. Ja, wahrscheinlich, wenn diese Podcast-Episode online ist, in unserer App. Am Samstag haben es die Abonnenten im Briefkasten. Auch da sind wir Deutschen führend. Ja, das schafft niemand weltweit sonst. Ja, ich glaube, wir haben auch sonst, glaube ich, eine ganz gute Figur abgegeben.
Das denke ich auch. An der Stelle danke fürs Feedback. Und
das hat uns richtig Spaß gemacht, dieses Hawaii. Ne? Und da gibt es sicher noch so viel in der Tiefe zu erzählen. Wir zehren sicher noch einige Wochen davon.
Genau.
Bevor es dann schon wieder aufs nächste Jahr hinausgeht.
Ja, wir beschäftigen uns damit nochmal online. Kommt noch ein bisschen was. Ansonsten haben wir da auch noch was für alle, die noch nicht alles gesehen haben.
Genau.
Videos auf YouTube. Das Hawaii-Special ist quasi jetzt schon fast im Druck.
Ja.
Da kann man sich mit einem nochmal beschäftigen. Mit vielen Randgeschichten, nicht nur mit dem Rennen. Mit Personen, mit Themen, mit Emotionen.
Ja.
und den ganzen Bildern, Fakten, Analysen zum Rennen.
Einheit der Woche ist Simons 100-Meter-Sprint zum Gate jetzt mit einem 20-Kilo-Fotorucksack.
Alles klar. Gut, dann hören wir uns an anderer Stelle wieder. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Zuhören, in diesem Fall auch zu
sehen. Falls das geklappt hat, dann auch fürs Zusehen.
Ja.
Mal schauen, ob wir das so zusammen geschustert kriegen hier. Ja, alles klar. Ich muss los, ich muss nach Hause.
Ich sitze hier noch 2,5 Stunden, aber keine Angst, ich werde hier nicht weiter quatschen.
Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.